Happy Shooting, Folge 433, Leuchtturm der Fotografie. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Camera und Ndo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Juhu! Was juhu? Was? Wie?
Heute mit kleinen Aussetzern.
Weiß ich was nicht. Ich höre mich ganz gut hier. Ich setze nicht aus, wenn ich hier so rede.
Nicht mehr Aussetzer als sonst. Oder?
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja. Ja. Der Chat sagt, er hört mich nicht.
Doch, bin ich. Jetzt.
Wieder. Ah, okay. Hast mich einfach rausgenommen.
Ja, ja. Übrigens setzt du auch ständig aus, aber ist okay. Vielleicht ist es deine Leitung.
Vielleicht ist es tatsächlich die Internetleitung. Ja, wir wissen es nicht. Also wir haben, da ich das hier auf dieser Seite aufnehme, kann es passieren, dass Chris ab und zu mal so Mikro-Stummschaltungen hat. Das liegt dann an der Leitung.
Ja, das sagt man aber sowas, also als professioneller Audioaufnehmer sagt man sowas nicht, weil die meisten Leute merken es nicht, aber jetzt achten
alle drauf. Das merkt man, glaub's mir.
Das ist okay. Ich versuche das zu überspielen und zu übertünchen. Wir sind's wieder, Happy Shooting, Folge 433 und wir haben heute folgende Themen in der Sendung. Ein Interview. Du hast ein Interview.
Ja, das ist unser Rausschmeißer, da könnt ihr weiterhören, ist sehr interessant. Dann wollen wir einen Gewinner ermitteln für die Veränderungsaufgabe.
Richtig, wir haben noch eine Anmerkung zum 256-Zonen-System.
Yay! Dann geht's um Blitzleistung, Kameraabstände und unveränderte Lichtleistung.
Ja, ein Link zu einem 90.000 Lumen LED-Licht.
Dann ja, geht's, das ist hell. Dann geht's um Variation eines Bildes.
Es geht um Elektro, mal wieder, Lichtwelt, juhu.
Dann gibt's einen Videotipp.
Richtig, und es gibt ein Transkript, es gibt eine Transkription.
Und eine, also Auto- aufgeschrieben.
Und eine Autowerkstatt. Genau, ein Link-Video zum Thema extremes Urbexing.
Und einen Nachtrag gibt's noch zu lichtstarken Weitwinkeln und Objektivauslösungen.
Tja, und Moni und ich hatten ein Abenteuer.
Aber anfangen wollen wir mit unserem Geräuschrätsel. Warte mal, da nehme ich dir mal kurz die Musik hier von den Ohren. Weil das hast du ja diesmal live, das Geräuschrätsel, ne?
Genau, und zwar waren Moni und ich ja am Wochenende in Darmstadt auf der Fotobörse. Und da habe ich, ich wollte schon immer mal so eins haben, dann habe ich mir das jetzt mitgebracht. Und es gibt also zwei Modi. Ich mache jetzt mal hier zwei Modi. Und zwar ist das der eine Modus. Hört man? Mhm. So.
Das ist die 1.
Jetzt schalte ich es auf den anderen Modus und dann klingt es so.
Das ist die 0.
Also wahlweise auch so. Oder eventuell auch so. Oder, wenn man auch möchte, dann sogar so. So, also es geht auch länger.
Du hast jetzt nicht wirklich eine Schmalbildkamera gekauft.
Ich sag jetzt mal nix.
Also mein Tipp wäre ja so ein Super 8 Schmalbildkamerächen.
Malbild.
Schau mal nachher, was es tatsächlich ist. Ich weiß es ja noch nicht. Hast mir ja nichts erzählt.
Nö, hab ich nicht. Ja, manchmal muss man auch mal andere Sachen kaufen als sonst. Vor allem, wenn sie einem so schmackelig angeboten werden. So, das war schon irgendwie, ich konnte nicht anders.
Na, lassen wir uns mal überraschen.
Ich wollte das schon immer mal haben. Ja, das ist so viel zum Geräuschrätsel. Wir sind wieder live am Aufnehmen. Der Aufnahmetag ist der 1. Dezember. Schönen ersten Advent noch übrigens. Und wir nehmen Fragen live an, und zwar auf Twitter unter Hashtag HSFrage, auf Google Plus, da gibt es einen Thread, wo ihr eine Frage dranhängen könnt, beziehungsweise einen Kommentar. Das findet ihr auf happyshooting.de/community und bei Boris auf dem Facebook, facebook.com/borislinkefoto. Oh, da war so ein neuer, oder?
Das war der zweite, ja.
Ach, das war der zweite. Gut.
Ja, dann haben wir Fotofakten bekommen, hier zu der Folge 433 oder 433.3, das ist in diesem Fall egal. Und zum einen von Jürgen, der schreibt hier zur 433, die Fototasche Kata DLDC433 in TST. Das ist das Thermoshield Technology RIP Struktur, bietet ihrem Equipment hervorragenden Schutz und ist praktisch für den Transport ihrer gesamten Ausrüstung. Oder so ist sie jedenfalls. Hier fehlt, glaube ich, irgendwas. Macht nichts. Die DC433DL verfügt über ein großes gepolstertes Hauptfach mit Unterteilung und bietet Platz für eine Digitalkamera vom Typ Bridge oder Spiegelreflex inklusive Objektiv. In den Außentaschen mit Reißverschluss lässt sich Zubehör wie Akku, Speicherkarte oder USB-Stick verstauen. Im Lieferumfang ist ein Bezug für extreme Wetterbedingungen enthalten. Die schwarze Seite schützt vor Regen und die silberfarbene, na, vor der Sonne. Richtig, die silberfarbene Seite kann auch als Reflektoreinsatz verwendet werden. Haha, da staunt der Laie. Und Boris verkauft nun noch die Restexemplare von 433 Stück im Schmuckkanal. In diesem Sinne 321 Happy Shooting. Jürgen, wählen Sie jetzt die Nummer unter Ihrer Landesflagge und sichern Sie sich Ihr Exemplar des Kata DLDC433 in TST Thermoshield Technology RIP Struktur.
Ja. Sehr schön.
Und der Dieter schreibt, Servus ihr beiden, für Folge 433 kann man wieder aus dem Vollen schöpfen, weshalb ich eine Auswahl getroffen habe, die hoffentlich euer Interesse wecken kann. Jetzt muss ich wieder in den Lesermodus. Kannst du vielleicht so ein bisschen ruhige Adventsmucke im Hintergrund
sanfte
spielen?
Sanfte Musik, nein, die dürft euch denken. Klingen, Glöckchen.
Ehedem war die Kodak EasyShare C433 mit ihren 4 Megapixeln Auflösung und Dreifachzoom eine begehrenswerte Kamera für Personen mit schmalem Geldbeutel. Herauszuheben ist die Undo-Delete-Funktion, die versehentlich gelöschte Fotos remedieren kann. Benötigt der geneigte Hörer dieses Podcasts eine Aufbewahrung und Transportmöglichkeit für diese oder eine andere kleine bis mittelgroße Kamera, stellt die Kata Light 433DL, wir hörten gerade im Schmuckkanal davon, eine Option dar, die es genauer unter die Lupe zu nehmen gilt. Selbstredend darf bei dieser Enumeration die Familie der Funkauslöser auf der Frequenz von 433 MHz nicht fehlen. Stellvertretend sei an dieser Stelle die Hänel HW433 C80 für Canon-Kameras erwähnt. Auf Wiederhören bei einer der nächsten Folgen, Dieter. So, damit haben wir doch viel Spaß gehabt. Und kommen nun zu einem ganz anderen Thema, Chris.
Ja, viel Spaß hatten wir auch. Ne? Also wir waren ja am Wochenende in Darmstadt auf der Fotobörse. Übrigens, ne, zweimal im Jahr, der nächste Termin ist im April und der Wintertermin ist immer am ersten Advent. Also wer da mal kommen möchte, wir sind da fast immer an dem Adventstermin und das ist immer wieder spaßig und man findet tolle Schnäppchen im Analogen, auch teilweise im digitalen Bereich. Und das ist ganz schön und Moni und ich fuhren dann da so hin, wie man das so tut, auf die Autobahn mit dem Auto und wir fuhren in Monis Auto, das ist ein Yeti und irgendwie fing es von hinten an zu surren und es ja klang irgendwie so, also wir schauten uns dann an und dann, hörst du das auch? Ja. Gut, dann sind wir rechts rausgefahren, haben mal so und das Auto geguckt, weiß ja nicht, ne? Dann war da aber nichts und sind wir weitergefahren von dem Parkplatz runter und es surrte halt wieder und dann fragte ich Moni so, du hattest doch gerade erst Service am Auto. Mhm. Dann hieß es, ja doch, vor 14 Tagen. Dann sag ich, kannst du mal irgendwie im Serviceheft nachschauen, was die so alles getan haben. Ja, so großer Service, ne? Hier was, da was, unter anderem so ein Ding, was da hinten so, also das kam von hinten, das Geräusch, was da von hinten so, was damit da hinten zu tun hat, der Ölwechsel der Haldex-Kupplung. Mhm. Das werden wir dann erstmal googeln müssen. Das hat was mit der Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterrädern zu tun, bei genau. So einem Vierradtriebler.
Hab ich auch.
Ja, und dann war das irgendwie hatten wir schon so den Verdacht, dass da vielleicht irgendwie beim Service irgendwas war, weil, ne, vorher hat es eben nicht rot und hat es aber auch wieder aufgehört zu surren und dann fing es irgendwie wieder an zu surren. Dann fuhren wir nochmal raus, dann dachte ich, naja, schauen wir mal, ob da vielleicht irgendwie Öl tropft oder so. Vielleicht haben die den Deckel nicht nach dem Ölwechsel nicht richtig draufgeschraubt. Man weiß es ja nicht. Und ohne Öl tut ja sowas nicht wirklich gut. Und da war aber nichts am Tropfen. Und dann sind wir wieder von der Raste runtergefahren und ich gebe so Gas, Beschleunigungsstreifen, wie man das so tut. Und Moni fragt noch so, du sag mal, ist er denn jetzt irgendwie anders? Also weil ich bin gefahren, ne, ist da irgendwie, zieht er jetzt anders oder so? Spürst du was, dass was anders ist? Und ich so, nö, nicht wirklich. Und in dem Moment kommt von hinten das übelste Knirschgeräusch, was ich jemals in einem Auto hören musste. Mhm. Und die Hinterräder blockierten.
Oh.
Ja, und dann schlitterten wir so über die Autobahn. Leicht schräg.
Aber die vorderen haben noch gezogen natürlich. Weil ist ja
die vorderen haben noch gezogen, aber das Heck ist natürlich schon gleich ausgebrochen. Wir waren aber Gott sei Dank noch nicht wirklich schnell, weil wir noch am Beschleunigen waren. Das heißt, weiß nicht, so wahrscheinlich noch unter 100 km/h. Mhm. Ja, und dann gleich auf den Seitenstreifen ist Gott sei Dank nichts passiert. Gott sei Dank, also wenn das bei 150 oder so passiert wäre, so blockierende Hinterreifen, das ist toll, ne? Also komplette Hinterachse war stillgelegt. Ja.
Hm.
Und dann standen wir da und dann schauten wir uns erstmal an und erstmal hier so SOS-Nummern gerufen, was so üblich ist, ne? Dann Gott sei Dank war das ein Neuwagen, das war dann irgendwie so mit Mobilitätsgarantie. Also wir haben dann wurden dann abgeschleppt und da kam erstmal ein und dann kam Abschleppwagen und dann haben wir so Mobilitätsgarantie, so einen Leihwagen bekommen, dass wir mal weitergekommen sind. Also wir waren auf der Fotobörse. Und ja, jetzt scheint das, also die Werkstatt, die das dann in Hildesheim irgendwie abgeholt hat, die haben das dann gleich mal sich angeguckt und meinten, ja, als wir den Deckel hinten aufgemacht haben, war in der Haldex-Kupplung, ich weiß es nicht mehr genau, ne, war, glaube ich, Getriebeöl drin, was da nicht reingehört. Und in der Achse, die da hinten nach hinten geht, war irgendwie gar kein Öl drin.
Oh, ja, feier.
Jetzt ist das Ding zurück zur ausführenden Werkstatt. Irgendwie kommt morgen wohl ein Gutachter, der das mal anguckt. Und ich bin mal gespannt, wer da irgendwie bluten muss. Also zahlen müssen wir das nicht, das ist ganz klar.
Aber, ja, das ist klar. Aber das.
Es wird wohl ein Schaden in der Größenordnung von 4.500 Euro werden. Ist toll, oder?
Das finde ich noch erstaunlich wenig, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, und sind wohl auch, nachdem, wo die den Deckel aufgemacht haben, sind wohl auch Späne rausgekommen.
Ja gut, wenn da ohne Öl irgendwie das Getriebe rumschuggert, ja, dann das ist du das Knirschen, was gesagt, du gehört hast.
Frag nicht genau, wir haben jetzt da nur so ein paar Aussagen, so nach der ersten Begutachtung. Das Mann, ist noch nicht offiziell. Mann. Und ich nenne jetzt auch keine Namen von Autohäusern, die da irgendwie den Service möglicherweise eventuell verbockt haben, aber es ist schon, ja. Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich nach einem Werkstattbesuch quasi Glück gehabt, dass ich noch lebe.
Das ist nicht so schön, um es jetzt mal harmlos auszudrücken.
Das ist schon sehr beunruhigend.
Ja.
Also sieht danach aus, dass die in irgendeiner Form entweder das Öl verweckt haben oder an irgendeiner Stelle gar kein Öl eingefüllt haben.
Ja. Tja. Verschlammter Service. Also an alle Leute da draußen, die ihr zuhört und die ihr in Autowerkstätten arbeitet, tut sowas nicht. Guckt immer dreimal hin und wenn euch der Chef irgendwie unter Zeitdruck setzt oder sonst irgendwas, dann das sind einfach sicherheitsrelevante Dinge, dann pocht da drauf und kämpft dafür, dass ihr die Zeit kriegt, die nötig ist.
Und an alle, die ihr Auto gerade im Service hatten, fahrt erstmal ein bisschen vorsichtig.
Vorsichtig fahren. Mhm. Mhm. Mann.
Tja.
Vor sowas habe ich auch immer Angst, dass ich irgendwie mit dem Wagen aus der Werkstatt komme und der Wagen dann erst kaputt ist. Da überlegt man sich dreimal, ob man ihn überhaupt zum Service bringt. Auch nicht gut.
Naja. Tja, jetzt ist auf jeden Fall, wir leben noch, das ist das Wichtigste an der Sache.
Das ist die Hauptsache.
Aber so, uns ist erst so im Nachhinein klar geworden, was da hätte alles passieren können, weißt du?
Na, dann gucken wir mal nicht nur zurück auf euer Erlebnis vom Wochenende, sondern auf die Folge 422. Da hat uns der Philipp einen Nachtrag geschickt, also zwei eigentlich sogar. Ich lese mal vor. Hallo Boris, hallo Chris. In 422 habt ihr zwei Dinge angesprochen, zu denen ich gern meinen Senf geben möchte. A. Die Auflösung von Objektiven bezogen auf APS-H. Canon 250 Megapixel Sensor. Ne? Ihr erinnert euch, da hatten wir über diese 250 Megapixel von Canon geschnackt. Ich verstehe die plötzlich aufkommende Diskussion hierum nicht, nur weil sich 50 Megapixel viel anhören. Boris hat seine Micro Four Thirds Kamera mit 16 Megapixeln angesprochen, die ja völlig ausreicht, ohne auf die Frage mehr gleich besser eingehen zu wollen. Aber 16 Megapixel am Micro Four Thirds Sensor entspricht einer Pixelgröße von 64 Megapixel am Vollformatsensor. Und bei den 16 hat Boris ja auch keine großen Sorgen, dass das Glas das nicht auflöst. Noch schlimmer wird es bei noch kleineren Sensoren, zum Beispiel den ganzen Consumer-Kameras, den Handys. Wenn man die Pixeldichte in diesen Sensoren auf Vollformat oder APS-H hochrechnet, ist man ganz schnell bei den 250 von Canon. Und wie gesagt, da ist es auch kein großes Hexenwerk, die Pixel auch mit Details zu belichten. Dazu, leider habe ich den Artikel nicht mehr, war glaube ich in den Fotohits ein Zitat von Zeiss CEO, der sagte sinngemäß, dass wir noch weit entfernt davon sind, Probleme mit der Auflösung von Objektiven zu haben, zumindest bei den mittleren Festbrennweiten. Zeiss ist auch gar nicht so sehr bei der Auflösung besser, sondern bei der Korrektur und den Mikrokontrasten.
Hat das nicht auch so ein bisschen was mit der Größe der Glasfläche zu tun? Weil du musst ja bei größeren Sensoren auch größere Flächen abdecken, also einen größeren Bildkreis produzieren. Damit brauchst du auch erstmal ein bisschen anderes Glas. Und das musst du dann, ich weiß halt nicht, wie präzise du größeres Glas produzieren kannst, weil natürlich große Objektive andere Flächen sind, die vielleicht anderen Spannungen ausgesetzt sind als die kleinen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man die kleinen Objektive, die kleinen Linsen einfacher machen kann.
Ja, das auf der einen Seite. Also von der Auflösung her, da kann ich mal kurz drauf eingehen. Also Philipp, ja doch, man hat sehr wohl Probleme, die 16 Megapixel am Micro Four Thirds Format sinnvoll aufzulösen. Das siehst du zum Beispiel, wenn du dir da mal ein 2518 oder das, was ist das andere, 4518 von Olympus nimmst. Das sind eigentlich ganz gute Festbrennweiten, nicht die Pro-Klasse, sondern normale Klasse. Und die habe ich drauf gehabt, auch zwei verschiedene Stück. Und wenn du die tatsächlich eben offenblendig benutzt, dann bist du von den 16 Megapixel Auflösung aber ganz weit entfernt. Da darfst du also schon mal abblenden bis, was habe ich mal ausprobiert, so bis Blende 4 oder 5, 6 darfst du schon mal abblenden, damit du die Schärfe dann auch tatsächlich bekommst. Also ansonsten ist es tatsächlich schwammig, das Bild. Es schwärmen alle von dem Objektiv, auch bei Offenblende sei das so toll. Und ja, das ist auch nicht schlecht, das gebe ich auch zu. Aber du bist weit davon entfernt, da 16 Megapixel, also wirklich einen Gewinn zu haben. Da wird es wahrscheinlich keinen Unterschied sehen zu 12 Megapixeln, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder vielleicht sogar noch weniger. Und dann ist ja ein großes Argument, was ich immer habe, ist ja gar nicht mal nur die Auflösung, sondern auch einfach die Größe. Also wenn du halt die Auflösung einfach nicht brauchst, ja, meine 250 Megapixel, überleg mal, was das für eine Dateigröße hinterher ist, die du verwalten musst und wofür man die dann tatsächlich einsetzen möchte. Also selbst wenn ich die Dinger dann auf A3 ausdrucke, habe ich da schlicht und ergreifend keinen Gewinn mehr davon. Also das ist, ich mag in 10 Jahren vielleicht was anderes sagen, weil sich plötzlich andere Anwendungsgebiete auftun für sowas, aber mir fehlt alleine im Augenblick so ein bisschen der Einsatz für so viele Auflösung. Und wie gesagt, ja, doch, das ist schon ein Problem, das aufzulösen. Wir hatten das, glaube ich, auch mit den 50 Megapixeln beim Vollformat von der Canon. Wer war denn das? Hier die DxO oder sowas, die mal durchgemessen hatten, welche Objektive das schaffen. Und ja, es gibt wohl welche, die das schaffen, aber es gibt eben auch verdammt viele, die das einfach nicht mehr sinnvoll hinkriegen. Da siehst du dann eben keinen Unterschied mehr. Und von daher, Philipp, danke fürs Feedback und du hast schon recht. Am Ende kommt es drauf an, wie groß der einzelne Pixel ist. Ich sag aber auch, wer sich eine Vollformatkamera kauft, der möchte ja auch ein bisschen mehr haben. Also auch ein bisschen mehr Lichtstärke und ein bisschen mehr Qualität. Und bei Micro Four Thirds, da rauscht es halt schon ein bisschen schneller als bei einer Vollformatkamera. Und wenn es jetzt halt dann irgendwann mal in der 50 oder du hast es hochgerechnet auf 64 Megapixel, jetzt stell dir vor, Canon kommt mit einem Vollformat mit 100 Megapixeln raus oder sowas und es rauscht dann eher und doller als bei einer Micro Four Thirds, da wird man sich dann auch bedanken dafür. Also das ist eher so das Problem, was ich da sehe. Tja, und dann sagt er zum Thema lichtstarke Weitwinkel. Sorry für die deutlichen Worte, aber Chris' Erklärung, geringe Nachfrage gleich geringe Stückzahl gleich hoher Preis, ist Bullshit.
Das sind aber mal harte Worte.
Natürlich würde sich ein 12mm 1.0 Objektiv, wenn es nicht teuer ist, verkaufen wie Brötchen beim Bäcker. Aber das Problem ist, dass Weitwinkelobjektive Retrofokusobjektive sind. Das heißt, der Fokuspunkt liegt weiter weg vom Objektiv als die tatsächliche Brennweite. Das ist nötig, um das Auflagenmaß einzuhalten und den Schwingkreis des Spiegels freizuhalten. Bei extremen Weitwinkeln wird die Konstruktion dann eben sehr aufwendig. Retrofokalität wird größer. Und das Ganze lichtstärker. Und um das Ganze lichtstärker zu machen, reicht es eben nicht einfach nur die Linsen größer zu machen. Der Grund, warum es wenig starke Weitwinkel in lichtstark gibt und diese dann teuer sind, ist also, weil es sehr, sehr schwierig ist, solche Objektive zu bauen. Tatsächlich ist die Definition von Normaltele- und Weitwinkelobjektiv eigentlich über die Retrofokalität gegeben. Normal ist gleich Fokuspunkt ist so weit entfernt wie Brennweite. Retrofokus, er ist weiter entfernt, beim Tele ist es kürzer. Grüße, Philipp. Ja, das mag auch sein. Ich habe übrigens auch mal versucht, da Hersteller anzuschreiben, dass die vielleicht auch mal sich dazu äußern können, wo eigentlich das Problem liegt. Ich habe das auch mal nachgelesen. Also das ist schon so, dass der Fokuspunkt weiter weg ist als die Brennweite. Das ist zwangsläufig so.
Das ist zwangsläufig so, das merkst du spätestens, wenn du mal mit Großformat gearbeitet hast, wo du die Schärfe eben nicht über irgendwelche Gruppen im Objektiv einstellst, sondern über die Verschiebung des Gesamtobjektives. Und da hat halt ein 200mm Objektiv hat halt einen Brennpunkt bei ungefähr 20 Zentimetern. Ganz klar.
Ja.
Aber trotzdem, also wenn du sagst, weil es sehr schwierig ist, solche Objektive zu bauen, meinst du jetzt jedes einzelne von diesen Objektiven oder meinst du es zu designen? Weil wenn man es einmal designt hat, dann kann man auch viele davon bauen.
Ja, ich weiß halt nicht, also das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt nicht weiß. Wo tatsächlich die Schwierigkeit liegt, ist es praktisch?
Ist es, dass man bestimmte Linsen schwieriger schleifen kann?
Ja, oder ist es praktisch nicht möglich? Also das ist ja auch damals, glaube ich, schon eine Frage, wo wir mal gesagt haben, wenn sich jemand wirklich mal mit diesen optischen Dingen auskennt. Oder
wir müssen mal einen Objektplaner in die Sendung bekommen.
Genau. Also das würde mich mal interessieren. Ist es theoretisch möglich? Aber wenn man es machen würde, würde das irgendwie 10.000 Euro kosten, aus den und den Gründen, also mich würden dann die Gründe interessieren, dann ist es ja klar. Aber wenn es tatsächlich so wäre, naja, man muss da halt mal irgendwie, wenn man es dann machen wollte, muss man einmal die Maschinen einrichten, das kostet halt einmal Geld, aber wenn wir dann irgendwie Millionen davon produzieren, dann rechnet sich das schon. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist tatsächlich, also da hat Philipp mich jetzt erstmal zum Nachdenken gebracht, weil das hat mich tatsächlich interessiert. Ich habe da mal wen angeschrieben, vielleicht meldet er sich. Wenn nicht, haben wir leider Pech gehabt. Deswegen der Aufruf hier mal an die Hörerschaft. Wer sich mit so Objektivkonstruktionen, das muss ja nicht zwingend Fotografie sein, das gibt es ja auch in anderen Bereichen, da ist aber vielleicht das Know-how vorhanden, wer sich damit auskennt, warum super Weitwinkel in super Lichtstark quasi nicht verfügbar sind oder wenn sehr, sehr teuer, warum das so ist und wo die Schwierigkeit liegt, dann meldet euch mal bei info@happyshooting.de. Vielleicht können wir da mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen.
Zum Thema Objektivqualität. Ich habe jetzt hier einen normalen Weitwinkel mit auch nicht super Empfindlichkeit, aber mit einer unglaublich guten Auflösung und klasse Qualität. Ich habe nämlich jetzt mein Tilt-Shift mal gegen ein neues getauscht.
Ach was, hast du jetzt ein neues?
Ja? Das hat sich so ergeben durch Hörerschaft. Ein Zuhörer hatte so eins im Schrank liegen und ja, das ist schon nochmal ein guter Schritt vorwärts. Also ich habe noch nie in meinem Leben ein so scharfes Objektiv gesehen. Ich wusste nicht, dass meine Kamera so scharf kann. Also es ist tatsächlich so, dass das Objektiv doch noch richtig was ausmacht. Also die Testschüsse, die ich gemacht habe, die sind über jeden Zweifel erhaben, was da rauskommt, wenn du es ordentlich bedienst, wenn du es ordentlich einstellst, wenn du den richtigen Schärfepunkt machst, wenn du die richtige Blende einstellst, dann kommt da hinten Zeug raus, von dem ich nicht dachte, dass meine Kamera das tun könnte.
Das heißt, du hast jetzt
zum Thema bessere Auflösung des Objektives, ja, das geht schon.
Also du hast jetzt einen 24 mm Tilt-Shift Version 2?
Ja.
Von Canon, okay. Mhm. Interessant.
Mhm. Ja, das war ja, hatte ich ja angekündigt und
ja, ging ja schnell.
Muss auf jeden Fall, ja, das war aber jetzt wichtig, dass es jetzt passiert und nicht erst irgendwie in 3 Wochen, weil ich hatte schwer vor, das dann auch mit nach Äthiopien zu nehmen im Januar und selbst wenn man Version 1 durch Version 2 ersetzt, sollte man sich mindestens mal ein paar Wochen damit Zeit geben, um das in irgendeiner Form sich damit vertraut zu machen, wie das Ding in welcher Situation reagiert.
Na denn. Jo. Ja, fein, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und auch gespannt bin ich zu dem, was du sagst, was uns der Thomas hier geschickt hat. Er hat uns zum Thema Urbexing extrem was geschickt. Hallo ihr zwei beiden, hier ein Video, das Thema Gleisfotografie, das ihr schon mehrfach angesprochen habt, auf die Spitze treibt. Grüße Thomas. Ja, das ist ein Link zu einem Video, wo ich eigentlich am Überlegen bin, ob man sowas überhaupt teilen sollte.
Ja, das ist schon...
Eigentlich sollte man den Leuten diese Plattform nicht geben. Ich schilder mal kurz, worum es da geht. Da bezeichnet sich jemand, der fotografiert oder bezeichnet das, was er tut, als Urbexing, also Urban Exploration, was ja eigentlich bedeutet, alte, verlassene Gebäude zu erforschen, was weiß ich, in alte Fabrikhallen sich Zutritt zu verschaffen und das eben zu fotografieren. Und ein Credo dabei ist eigentlich immer, dass man das zwar tut und das mit Sicherheit auch nicht in jedem Fall so legal ist. Also Leute, wir rufen nicht dazu auf, das zu tun, sondern wenn da steht Privatgelände und Betreten verboten, dann habt ihr das auch gefälligst zu berücksichtigen. Wer sowas aber dann tut, der möchte sich dabei natürlich, so gut es eben geht, nicht in Gefahr begeben. Das heißt, er ist schon auf seine eigene Sicherheit erpicht. Und
das gilt ja immer.
Das muss man eben auch ganz deutlich dazu sagen, wenn man so alte, verlassene Gebäude betritt. Das gilt ja auch so für alte Bauernhäuser oder so etwas. Dann sollte man schon aufpassen, welche Treppen man nimmt und wo man irgendwo lang geht, weil ob die Decke noch trägt oder nicht, das sieht man im Zweifel nicht. Also sowas ist nicht ganz ungefährlich. Und man sollte da ein bisschen auf der Hut sein, wenn man so etwas tut. Deswegen kann ich das auch jetzt nicht vorbehaltlos empfehlen, so etwas. Was aber der Thomas hier geschickt hat, dieser Link, da gibt es eben eine Gruppe von Leuten, die etwas tun, was meiner Meinung nach kein Urbex ist, weil die gehen in einen belebten U-Bahn-Tunnel. Das heißt, die gehen in eine U-Bahn-Station, gehen hinter die Absperrung und laufen auf den Gleisen lang, wo ja aber auch Züge fahren. Und wenn dann irgendwie Züge kommen, dann verstecken sie sich dann springen sie halt von den Gleisen runter und verstecken sich da hinter den Säulen oder gehen dann in irgendwelche abgelegten Ecken und Räume, die es da überall zu geben scheint. Da gibt es auch eine Menge Graffiti, also da scheinen auch andere Leute da lang zu laufen. Ja, und da wird halt fotografiert. Und jetzt glaube ich schon, dass das interessante Motive und so etwas sind, aber mit Urbex hat das meiner Meinung nach nichts zu tun. Denn da fahren Züge, die sind schnell, da ist Strom. Hallo?
Nee, das ist natürlich ein extrem zweischneidiges Schwert. Also zum einen kriegen die natürlich mit Sicherheit Bilder, die cool sind und die so andere Leute so nicht bekommen. Das schon. Sie bringen sich natürlich auch in Gefahr. Und zunächst mal würde ich sagen, naja, sind sie selber schuld, wenn sie dann irgendwo sich am Strom auf den Gleisen grillen oder wenn sie von der U-Bahn überfahren werden oder von irgendeinem Dach runterfallen, ist doch erstmal deren Problem. Aber das Problem hast du natürlich relativ schnell verlagert, indem dann irgendwelche Kids da draußen das sehen und sagen, cool, geil, will ich auch und dann anfangen, Blödsinn zu machen und zum Schluss sind sie tot. Also ich kann das auch überhaupt nicht gutheißen. Außerdem ist es natürlich tatsächlich völlig illegal, was sie da machen. Also das geht nicht, Punkt, aus.
Und du darfst nicht vergessen, wenn du irgendwo vom Dach fällst oder sowas, dann liegst du halt im Zweifel matschig auf der Straße und mit ein bisschen Glück hast du niemanden dabei getroffen. Aber wenn du jetzt auf den Gleisen rumturnst und irgendwie trifft dich ein Zug, da ist in der Regel ein Zugführer vorne drin, der keine Chance mehr hat, der sieht das kommen und hat null Chancen und der hat unter Umständen sein Leben lang ein psychisches Problem. Das geht gar nicht, Leute. Ich finde es halt unverschämt, so etwas unter dem Namen Urbexing zu machen. Der zweite Teil von diesem Video zeigt eben, wie er in Einkaufshäusern oder sowas dann auch Zutritt kriegt über irgendwelche Treppen und dann auf die Dächer steigt. Das sind ja eigentlich eher so diese Rooftopper, die auf Gebäude oben rumkrabbeln. Und ja, es ist bestimmt interessant, sich irgendwo Zutritt zu verschaffen auf die Dächer von hohen Gebäuden und da Fotos zu machen. Das finde ich immer noch das eine. Das ist illegal. Ja, das sollte man nicht tun, weil die Zugänge sind nur mal für andere Leute gedacht und das ist halt auch nicht gesichert irgendwo. Aber oben auf dem Dach Fotos zu machen, ist ja mal das eine. Aber das, was die Leute dann wieder machen, ist, dass sie sich dann über die Brüstungen klettern und mit Beine im Nichts rumbaumelnd dann da sitzen und Fotos machen oder auf der Balustrade herumbalancieren oder noch irgendwelche ungesicherten Stahltreppen noch weiter nach oben auf irgendwelche Antennen hochkrabbeln. Und auch das, Leute, hat nichts mit Urbex zu tun, sondern das ist einfach nur purer Selbstmord. Das geht gar nicht.
Ja, und speziell, weil du halt damit dann doch die Chance hast, auch bei anderen irgendwie Schäden zu verursachen oder zu hinterlassen. Und das und spätestens dann finde ich es völlig, völlig indiskutabel.
Also Chat sagt auch, kriminell, Idioten, möchte ich so unterstreichen. Ich bin mir eigentlich auch gar nicht so sicher, ob wir den Link in die Shownotes packen sollten. Eigentlich möchte ich denen keine Plattform geben. Vielleicht reicht das, dass wir es geschildert haben.
Ich lösche ihn hiermit.
Wer das finden will, findet es.
Mhm. Übrigens, apropos Shownotes, kurzen Hinweis, der Alex ist heute unser Shownoter und hat sich bereit erklärt, hier zwei Folgen zu shownoten. Der Sebastian, der kann heute leider nicht, dann ab nächstes Mal wieder dabei. Also wer noch Bock hat, so ein bisschen mitzuhelfen, das ist tatsächlich ein easy Job. Man muss halt da sein und man muss halt so zwei, drei Worte dazu schreiben, zu dem, was wir sagen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine ganz hübsche, nette Community wird. Wir haben dann auch so einen Backchannel hier, auf dem wir uns da gemeinsam unterhalten über einzelne Details und so weiter. Das ist an sich ist das schon ziemlich cool. Also wer da möchte, kann da gerne noch mit einsteigen. Dann verteilt sich das alles so ein bisschen.
Ich finde das auch großartig. Mhm. Selten so geile Shownotes gehabt, finde ich.
Übrigens auch großartig ist, ist diese Autowerkstatt-Geschichte. Die ist jetzt auch irgendwie, wer hat denn die reingespült hier? MGFFM hat das hier reingespült.
Ja, Name steht leider nicht dabei.
War ein Artikel im Spiegel mit einer Fotostrecke. Und zwar geht es da über Freddy Fabris oder Fabri, wie auch immer man den ausspricht, der in einer schrammeligen Autowerkstatt im mittleren Westen ja Fotos nachgestellt hat. So Fotoalter Meister, kann man so sagen, oder?
Ja. Also quasi alte so Gemälde genommen.
So das letzte Abendmahl, genau, also nicht Fotos, sondern Bilder, also Gemälde quasi als Fotos nachgestellt. Also so das letzte
typische Abendmahl Königspose und sowas.
So Rembrandt und Co.
Mhm. Mhm. Entsprechend ausgeleuchtet, auch schön kostümiert, also Haare zurecht gemacht und so. Sehr, sehr geiles Projekt und sehr coole Werkstattmitarbeiter, Mechaniker. Sagt man, heißen die.
Weißt du, ob das auch tatsächlich die sind, die da arbeiten?
Also habe ich das da rausgelesen.
Da, auf den Fotos sind tatsächlich drei Automechaniker zu sehen, darunter auch der Besitzer der Werkstatt, die als Fotostudio diente. Bei den übrigen Männern handelt es sich um Freunde von Freunden und einige Schauspieler. Okay, also da hat sich noch ein paar Leute dazu geholt. Spätestens beim letzten Abendmahl braucht man noch ein paar mehr Leute.
Es ist geil. Also das ist ein Link, der ist mal lohnenswert, den anzuklicken. Sind wirklich tolle Fotos dabei rausgekommen.
Die Renaissance Series. Sehr schön.
Ja.
Ja, auch ein Meister ist übrigens der Kamerakater, der uns ja letztes Mal gefragt hat Steffen Böttcher hier war.
Jetzt
der Stilpirat. Jetzt haben wir es aber. Wo die Frage war, Porträts von Männern oder von Frauen? Und wir dann zu dritt das mal beantwortet haben. Und das hat er wieder meisterlich transkribiert. Wer das sehen möchte, der möge bitte seinen Browser richten auf happyshooting.de/kamerakater. Da landet man dann bei diesen Transkripten. ist immer wieder lustig, die nachzulesen, finde ich, weil man dann so merkt, was man in Blödsinn mal sabbelt hat.
Tja. Ja, es ist sehr schön. Kann man sich ja auch mit Siri vorlesen lassen.
Stimmt, ja.
Auch sehr lustig, richtig. Übrigens.
Habe ich nicht probiert.
Ja, mach's nicht jetzt.
Gut. Ist ein Videotipp eingeschlagen. Kurz vor der Sendung kam über den Chat von FE ein Video von ja irgendwann Mitte der 40er Jahre über den Beruf des Fotografen. Also ein Video, damals noch Film. Das steht auf archive.org und ich habe das schon mal irgendwann gesehen, habe es dann wieder vergessen, jetzt habe ich es wieder gefunden und das ist so ein breiter Blick über die verschiedenen Karrieren, die man in der Welt der Fotografie haben kann. Von kleinen Porträtfotografen bis zu Pressefotografen mit verschiedenen Bereichen von Bildern machen über das Entwickeln, über Film drehen, über wie eine Kamera funktioniert. Also das ist so ein knapp 10-minütiges Filmchen, was man sich da durchaus mal anschauen kann. Ist halt so ein alter Lehrfilm quasi. Vermutlich für Leute, die nicht wissen, ob sie das mit dem Fotografieren mal machen sollen. Und damals war das halt auch noch ein bisschen anders als heute. Also lohnt sich da mit Sicherheit mal reinzugucken. Ich fand das sehr spannend.
Sehr cool. So, ich komme gar nicht hinterher mit Videos gucken.
Och, du musst halt mal deine Zeit besser organisieren.
Schönen Dank auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Da organisiere ich doch lieber Webseiten.
Es ist Kalenderzeit. Ja, erstmal hier, das ist Jimdo. Ne? Jimdo, baut dir deine Website. Ihr bekommt 20% auf die Pro-Pakete mit dem Code Knollepolle. Und das Ganze findet ihr auf happyshooting.de/Jimdo und wir haben wieder eine Hörerseite bekommen und da geht es wieder um einen Kalender. Der Marco hat nämlich seinen USA-Kalender da, hat da einen Job gebaut und schreibt, hallo ihr zwei, ganz herzlichen Dank für eure ausführliche Besprechung zu meiner Frage bezüglich der Buchidee und der Finanzierung über Crowdfunding. Mittlerweile habe ich alle State Capitol Buildings jetzt inklusive Hawaii und Alaska fotografiert. Auf dem Rückweg von Alaska habe ich eine Zwischenstation in San Francisco und auch in New York gemacht. Doch jetzt zum Thema Jimdo. Ich habe schon für eine Wedding-Fotoseite mit Jimdo herumgespielt, als ich wieder meinen New York-Kalender erstellt habe, kam mir der Gedanke, den Kalender über den Shop von Jimdo anzubieten. Ich stimme euch absolut zu. Es ist genial, wie einfach und effektiv man ganz schnell zum Ziel kommt. Das ist echt ein Traum. Ein paar Kalender habe ich schon darüber verkauft. Leider tatsächlich nur ein paar, also zwei.
Ja, immerhin.
Jetzt verkaufst du ein paar mehr. Doch gerade auch der Prozess hinten raus mit der Abwicklung und der Möglichkeit, mit dem Käufer in Kontakt zu treten, ist super gelöst. Das Ganze hatte auch wieder auf so einer Freebie-Seite stehen. Unter meinusakalender.jimdo.com/shop. Da sieht man so ein paar Bilder von dem Kalender. Fängt schon schön oben an mit einem großen Titelbild. Dann findest du den Kalender. Das ist ein A3, A2 sogar geht der.
Ja, drei Größen kann man
gleich ordern. Version, genau, die kleinere Version A4. 12 Monatskalender, ein Deckblatt. Den ganzen für 30 Euro und da findet man den New York Kalender und den San Francisco und Golden Gate Bridge Kalender. Ja, das
ich fand das schön übersichtlich, kommt man schnell ran.
Genau, das unterstützen wir.
Und was ich halt schön fand bei dem Shop, dass man da ganz hier offensichtlicher einen Artikel in verschiedenen Varianten auch anbieten kann. Also bei ihm jetzt halt die verschiedenen Größen, die man da wählen kann. Das heißt, da braucht man dann nicht drei Artikel für einstellen, sondern einen Artikel mit drei Varianten. Klingt halt so banal und ja, das haben doch aber viele Shops, aber ja, macht sowas mal selber, dann wisst ihr, wo die Probleme liegen. Finde ich cool, also wenn das da so einfach geht. Ist das auf jeden Fall ein Blick wert.
Tja, dann geht da mal hin, happyshooting.de/Jimdo. Müsst ja nicht gleich irgendwie euch das Paket knallen, aber wenn ihr es dann doch wollt, dann geht ihr da in den Order-Prozess und gebt beim Gutscheincode Knollepolle ein und dann spart ihr 20%. Dann kostet das Paket nicht mehr 5 Euro im Monat, was eh schon günstig ist, sondern nur noch 4 Euro im Monat. Und wir danken uns ganz herzlich bei Jimdo für die schöne Unterstützung.
Jawohl. Man kann übrigens auch Geld reinwerfen, hatte ich gesehen. Ne? Also die haben ja auch so Designer und sowas, die man dann buchen kann.
So, ja, wenn man das möchte, man kann das man möchte. Das. Wobei, das ist eigentlich, braucht man nicht. Das Zeug ist so easy und einfach zu verstehen.
Naja, nicht, wenn du jetzt halt jemand bist, der sagt, komm, ich habe jetzt hier eine Idee und will das haben, dann würde ich persönlich lieber ein bisschen Geld in jemanden investieren, der das dann macht. Weil teurer ist es, wenn er mir eine ganze Seite machen soll. Mhm. Das habe ich auch schon mal jemanden gefragt. Das habe ich dann auch bleiben gelassen. Naja, finde ich schön. Also, schönen Dank. Und kommen wir mal zur Leitro.
Ja, Leitro, ne? Das ist ja
Lichtfeldkamera.
So mein Lieblings, wie sagt man auf Englisch, mein Pet Peeve, mein Lieblingsprojekt, über das ich gerne mal rante, weil ich immer so denke, naja, das ist nicht wirklich so spannend.
Also, wir hatten Leitro, das sah aus wie so ein Sexspielspielzeug in eckig. Dann hatten wir den Nachfolger davon mit etwas mehr Auflösung. Das sah schon aus wie so eine Prosumer-Kamera. Und jetzt gibt's was ganz Geiles.
Naja, es gibt es
also,
noch nicht, glaube ich.
Nicht.
Das ist eben das Ding. Das Ding heißt Leitro Emerge. Und,
oder ein Prototypen muss es aber geben. Ne?
Ja, natürlich, mit Sicherheit. Das sieht aus wie ein Tischaschenbecher aus den 70er Jahren.
Nur ein bisschen größer.
Ein bisschen größer, aber so, das könnte schon hinkommen. Ja, und das ist so, das kam so ein bisschen out of left field, also so von irgendwie so unerwartet kam das. Das ist ein Produkt, was ja, ne, das ist eben wie, ich bin halt noch nicht ganz sicher, wie viel Produkt das ist. Ich glaube, das ist erstmal, um Investoren anzulocken. Aber sie gehen damit halt ganz klar weg aus diesem Consumer-Bereich. Du kaufst dir eine Kamera und dann kann man halt hinterher fokussieren, sondern nutzen diese Technologie halt, um damit ein bisschen mehr zu machen. Und zwar geht es da jetzt um den VR-Bereich. Also VR, Virtual Reality, sieht man ja jetzt immer öfter, dass man das kommt da jetzt mit diesen Brillen und mit diesen Teilen, wo man sich dann über sein Handy reinschiebt oder eben ein komplettes System hat, wo man sich dann in so virtuellen Welten bewegen kann oder in dreidimensionalen Echtwelten. Es kommen auch immer mehr 3D-Kameras. Ja, und die sagen, ja, wir haben jetzt hier ein System, mit dem kann man möglicherweise erstmal so Welten machen, in denen man sich dann auch zumindest ein Stück weit bewegen kann. Also stell dir ein 3D-Video vor, in dem du dich bewegen kannst. Mhm. So ungefähr. Ja, wie weit das ist und wie gut das wird, das kann ich nicht sagen. Die haben da eine kleine Demo, in der so ein bisschen Bewegung möglich ist. In einem Video, also das ist alles eh noch nicht wirklich erhältlich. Das ist aber ein komplettes System. Ne? Das besteht also jetzt aus dieser Kamera und dann besteht es aus einem Server, der das Ganze rechnet. Also ein komplettes Rack voll mit irgendwie Zeug.
Ja, reichlich Rechenpower dahinter. Weil der Witz dabei ist jetzt, das ist nicht eine Technologie, die ein 360-Grad-Video aufnimmt und dann hinterher wiedergibt. Also man könnte jetzt ja sagen, okay, setz dir eine virtuelle, so eine Brille auf für VR und dann spielen wir dir ein 360-Grad-Video ein und je nachdem, in welche Richtung du guckst, siehst du eben irgendetwas. Das könnte man ja schon tun. Mit der Technologie, die sie haben, ist es dann ja sogar auch möglich, ein bisschen seinen Kopf zu bewegen, weil man halt durch die Lichtfeldtechnologie ja weiß, woher das Licht gekommen ist und damit so ein bisschen Parallaxeneffekt hat. Sondern, was, so habe ich es jedenfalls verstanden, was sie machen, ist, dass sie das, was sie aufgenommen haben, analysieren, dann aber nicht als reines Video wiedergeben, sondern aus den Daten, die sie haben, die Umgebung komplett neu aufbauen. Das heißt, die erzeugen aus Punktwolken, die sie dann haben, komplett neue dreidimensionale Objekte.
Richtig.
Und ermöglichen dir dadurch eben in einem gewissen Rahmen auch einen größeren Bewegungsspielraum, weil du kannst jetzt ja sagen, du nimmst von hier was auf, du nimmst mit einem zweiten Gerät von einer anderen Stelle noch was auf, kannst das Ganze miteinander verschneiden und so weiter. Also das hat schon Potenzial, sowas. Ne? Da kann man sich schon ganz tolle Dinge mit vorstellen.
Das hat Potenzial und momentan geht es auch tatsächlich nur so um Prototypen-Zugriff. Also da musst du dich dann schon bewerben, dass du da irgendwie an was mit den Prototypen machen darfst. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest bei Disney mal sowas rumsteht und bei manchen anderen
Pornoproduzent wird da schon was bestellen.
Genau, das, auch das könnte ich mir
dann vorstellen. Die sind immer ganz vorne dabei.
Richtig. Ja, es ist so, was man hört, ist es dann auch wirklich sehr teuer. Also wir reden ja von einigen zigtausend Dollars und so. Mhm. Das ist also jetzt nicht irgendwie so mal eben, sondern das richtet sich jetzt an Leute, die da irgendwie, ja, das entsprechende Kleingeld haben und entsprechend tiefer einsteigen wollen in das Thema. Was dann daraus wird, keine Ahnung. Wir werden vermutlich dann schon irgendwann mal auch Sachen sehen, die da hinten rausfallen. Aber es ist jetzt nicht was ich mir jetzt auf den Wunschzettel für Weihnachten geschrieben habe, nein. Aber ich fand es interessant, weil, ne, in dem Moment, wo ich denke, ach komm, jetzt kommt schon wieder so ein Lightro-Spielzeug, sagen sie, nö, wir machen jetzt mal ernst, wir haben jetzt das, was wir hier gelernt haben, mal ein anderes Produkt eingebaut. Mhm. Tja.
Wer weiß, vielleicht ist das auch schon so die Richtung, wo sie eigentlich hin wollten und die anderen Sachen waren bloß, um den Weg der Forschung mal so ein bisschen zu refinanzieren. Man weiß es nicht. Naja, ich finde sowas spannend. Der Udo hat uns was geschickt. Variation eines Bildes. Hallo, hier Variation des berühmten Fotos von Andreas Feininger. Das ist das Foto, da geht es um den Fotograf Dennis Stock.
Genau, das heißt The Photojournalist ist der Titel von dem Bild.
Okay,
und das kennt man vielleicht. Da hält der so eine, ja, das dürfte eine Leica sein, hält die quer mit einem Viewfinder und dann sind quasi das Objektiv der Kamera und der Viewfinder, der oben auf die Kamera aufgesteckt ist, sind quasi vor den Augen des Fotografen. Sieht dann aus wie seine Augen.
Genau, so ein bisschen Cyborg-mäßig.
Und dann ist das noch so beleuchtet, dass das nur so ein enger Kreis ist um sein Gesicht und der Rest ist Silhouette und ja, Feininger, wer sich mal ernsthaft mit der Fotografie beschäftigt hat, der wird auf jeden Fall den Feininger irgendwie kennen.
Ja, dieses Bild hat man schon mal gesehen, ganz sicher.
Dieses Bild hat man schon mal gesehen und Feininger ist auch so dieses, den Feininger, den muss man schon gelesen haben, was, ja, ich bin da mal so ein bisschen zerrissen, weil der Feininger, die Fotoschule von Feininger ist auch sehr, sehr trocken, also man muss da auch sehr viel Durchhaltevermögen haben, aber er wird halt schon so ein bisschen hochgehalten, auch als nicht ganz zu Unrecht hochgehalten als einer der Lehrmeister der Fotografie. Und das ist wahrscheinlich sein berühmtestes Foto.
Jo, also ich kannte es jo. Auf jeden Fall. Also wenn du mir den Titel gesagt hättest, hätte ich es nicht gewusst. Aber als ich das Bild gesehen habe, da war mir klar, dass ich das schon mal gesehen habe. Mhm. Und jetzt gibt es hier so eine Flickr-Seite, so eine Flickr-Gruppe oder was es ist. Und da haben ganz viele Leute dieses Bild quasi mal nachgestellt und auch neue Variationen des Themas gefunden. Mhm. Sehr spannend anzuschauen. Sind sehr, sehr tolle Variationen dabei.
Ja.
Kann man mal durchschauen. Ist eine schöne Idee, sich mal so ein Bild zu schnappen und das entweder mal zu imitieren oder halt als Inspiration zu nehmen und dann zu variieren.
Na, ich finde es vor allem so als geballte Sammlung von, da wie viel sind das? Wahrscheinlich 20 Bilder von verschiedenen Fotografen, die das quasi auf ihre Art nachgestellt haben. Finde ich es klasse, weil das ist schon so eine Hommage, ne? Das ist absolut. ein Tribut an den Herrn Feininger.
Genau.
Ja.
Do it yourself.
Was wäre Fotografie ohne Licht?
Tja. Jetzt könnte man natürlich sagen, viel Licht, viel Fotografie.
Ja, nee, mehr ist immer besser, das wissen wir ja. Das gilt ja für die Megapixel, das gilt für die Länge des Rohrs, das gilt für...
Also das was jetzt kommt, ich bin doch bestimmt nicht alleine, oder? Ihr seid doch früher bestimmt auch auf Klassenfahrten gefahren oder habt euch mit Freunden irgendwo zum Zelten verabredet übers Wochenende oder in den Sommerferien und dann seid ihr doch auch rausgegangen und dann habt ihr doch Nachtwanderungen gemacht, oder? Das macht man doch. Und was hatte man früher dabei? Eine Taschenlampe. Und jetzt bin ich doch bestimmt nicht der einzig Verrückte, der damals auch schon so einen Tick hatte, je heller die Taschenlampe und desto weiter dieser Lichtstrahl geht, desto geiler, oder? Da war man noch der Held. Da weiß ich noch, ich hatte früher so eine Taschenlampe, die hatte vorne so einen blauen Kopf. Da war die Glühbirne drinnen. Das war damals schon eine Halogenbirne, glaube ich. Außenrum war so ein schwarzer Stoßschutz. Dann so ein dicker, silberner Stiel. Und in diesem Stiel waren diese Big Blocks Batterien drinnen.
Die D-Batterien,
waren das oder? Ds? Nee, eine Stufe größer, glaube ich noch, oder? Oder geht waren Rs die kleinen, runden? Also die ganz dicken, großen jedenfalls.
Ich glaube, das waren D-Zellen.
Das könnte D-Zelle gewesen sein, ja. Und davon waren da, ich glaube, 2 Stück hatte ich drinne und dann hatte ich später eine, da waren 3 von diesen Batterien und die war hell. Und dann konnte man so eine Extension noch dazu kaufen, die hat man dann quasi statt dieses schwarzen Rückdeckels mit diesem Federmechanismus, um diesen Gegenpol dann mit Strom dazu verbinden, da hat man so einen Stiel noch verlängert, den man hat draufgeschraubt hat, dann waren da nochmal, glaube ich, 2 oder 3 Batterien drinne und dann hat man, glaube ich, hinterher, ich waren es 5 oder 6, ich weiß es nicht mehr genau, Batterien da drinne, ein riesenschweres Schwert. Und damit haben wir in den Nachthimmel reingeleuchtet und haben gesagt, oh, guck mal hier, da kann ich bis zum Stern leuchten. Das war doch geil, oder? Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt noch mehr so Verrückte, auch in der heutigen Zeit, aber heute haben wir ganz andere Techniken zur Verfügung. Und hier hat sich jemand gedacht, ich guck jetzt mal, was ich mit LED so bauen kann. LED hat sich auch weiterentwickelt, da gibt es schon ziemlich abgefahrene LEDs inzwischen. Und der hat sich gesagt, naja, ich nehme mal hier einfach mal, ach, was soll der Geiz, ich nehme mal eine 100 Watt LED, die kostet auch nicht mehr so viel, als einzelnes Modul zum selber verbauen.
Also eine 100 Watt LED, ne? wenn ich hier eine 60 Watt Glühbirne ersetze durch eine LED-Birne, dann hat die so ungefähr 8 Watt.
Na, 4, 5 doch. Watt.
Nein, 60 Watt, na, 60 ungefähr Watt. Bei LED-Glühbirne naja, 6, ungefähr 8 6, Watt.
Naja gut, schlechte LEDs haben 8 Watt.
Das heißt, 100 Watt kannst du ungefähr so 8 mal rechnen, ne? Also die entspricht dann so eine 100, die entspricht ungefähr 800 Watt. Mhm. Gefühlt jetzt mal. Das ist, ich lass mich da mal knapp daneben liegen, ist egal, aber auf jeden Fall, das ist schon so ein dicker Baustrahler, der aus einem von diesen LED-Dingern rauskommt.
Denke ich mal, ja. Und da hat er sich also so eine LED genommen, hat gesagt, eine ist eigentlich keine, deswegen nehme ich mal 10 Stück davon. Und hat diese 10 mal 100 Watt LEDs zusammengeschaltet auf ein großes Metallstückchen mit entsprechenden Kühlkörpern drauf.
Die brauchst du dann auch.
Hat dann also quasi einen 1000 Watt LED-Stab, hat über diese LED-Module hat er so eine Optik, so eine Linse drauf gemacht, die das Licht jedes einzelnen LEDs, weil das würde einfach nur abstrahlen, also abstreuen ringsrum, 180 Grad, hat jetzt eine Linse drauf, um das Ganze auf 60 Grad zu begrenzen, damit es schön nach geradeaus leuchtet. Hat 2 fette Akkus, die sind noch erstaunlich tragbar, darunter geschaltet, mit einem entsprechenden Spannungswandler.
Lithium-Polymer-Dinger sind das, ja.
Das ist schon ein ganz ordentliches Teil. Da hat er etwa 10 Minuten Licht mit diesen Akkus. Und aus diesem 1000 Watt Stab kommen umgerechnet 90.000 Lumen raus. Das ist schon was. Das sind schon ein paar Deckenfluter. Ja, und da auf dieser Seite sind ein paar Bilder davon zu sehen und vor allen Dingen ist ein Video zu sehen, wie er das Ding zusammengebaut hat, mit Anbauanleitung, glaube ich, auch verlinkt. Das ist gar nicht so teuer. Das kann man schon mal machen. Also so ein Lämpchen kostet irgendwas um die $10 und ein bisschen Zubehör. Also das ist alles finanzierbar. Ja, und da ist er damit mal rausgegangen und es ist faszinierend, dass man mit so einer Stange an Licht auch aus relativ großer Distanz ganze Hügelketten illuminieren kann. Er hat dann mal einen Vergleich gemacht mit dem Abblend und dem Fernlicht seines Fahrzeugs. Da hat man ja so ungefähr eine Relation, auch wenn es da große Unterschiede gibt. Und dann schaltet er dieses Ding dazu und du hast das Gefühl, das Auto hat gar kein Licht mehr an. Also das ist der Hammer.
Ja, das ist schon hell. Das da kann man schon, da muss man aufpassen, wenn man das anmacht, dann landen die Aliens, ne? Dann kommen die und sagen, hey, endlich ist unser Leuchtfeuer an.
Also das ist, ich habe nur gedacht, wenn tatsächlich Zeitreisen in die Vergangenheit möglich wären, ne, was ja nun leider wohl nicht der Fall ist, wie man sich jetzt langsam darauf einigt, aber wenn das möglich wäre, dann möchte ich mit dieser Lampe zurück zu den Pfadfindern, wo ich früher war, zur Nachtwanderung, dann möchte ich das aus meinem Rucksack kramen und wenn die dann alle ihren Schwanzvergleich, wie ich damals auch, mit ihren Taschenlampen machen, dann würde ich dann gerne so zum krönenden Abschluss diese 1000 Watt LED-Stab rausziehen und dann einfach mal den Wald hell machen. Das der Hammer. Also, er läuft da auch irgendwie mit durch den Wald. Du hast das Gefühl, das ist heller als Tag.
Ich habe jetzt die Tage mal mit einem mit einem Videolicht gearbeitet. Das ist LED-basiertes Videolicht von Multiblitz, das V6. Das hat ungefähr 6000 Lumen. Das entspricht laut deren Angaben ungefähr 650 Watt Halogen. Mhm. Das hat 6000 Lumen. Das 90.000 Lumen Ding hier, das hat also umgekehrt, also wenn man es mal ausrechnet, ungefähr 15 mal so viel. und das war schon hell, dieses Ding. Dieses Multiblitz-Teil war schon sehr hell. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wie dauerhaft ist das? Wie langlebig ist das? Weil ich vermute, dass das die schon ganz schön stresst, auch thermisch ganz gut stresst. Vor allem, weil da keine aktive Lüftung drin ist, sondern nur eine passive Lüftung.
Ja,
also eine passive Kühlung.
Das erzählt er in dem Video. Also er hat da einen Kühlkörper drauf und das Ganze ja noch auf diesem Alustab. Er sagt, das wird schon warm, aber man kann das noch aushalten und nach 10 Minuten
ist es eh aus. Ne? Wenn es kalt ist, dann hat man immer warm, hat der Beleuchter immer warme Hände.
Absolut, ja. Also ich denke, das könnte man auch langfristig hinkriegen. Dann machst du halt ein bisschen bessere Kühlung rein, das wird schon gehen. Ist halt die Frage, wann man so viel Licht braucht. Also wann steht das Model am Berghang, aber du kannst nur aus 500 Meter Entfernung das Licht setzen, weil du vorne das Stativ nicht aufbauen kannst. Also das ist halt die Frage. Ne?
Super, ne?
Wenn man sich diese Frage mal stellt, könnte ja sein, dass du zum Beispiel mal ein großes Flugzeug illuminieren willst, weil du da Fotos machen möchtest. Da taugt das dann zum Beispiel. Da kannst du dann am Rand der Startbahn dieses Ding hinstellen und dann hast du das
taghell. Ja, Pilot, der ist dann quasi geblendet, dass der das Flugzeug nicht mehr landen kann. Na, super.
Der ist natürlich vorher informiert, der hat ja dann Sonnenbrille auf.
Die brauchst du auch. Und Sonnencreme.
Und Sonnencreme, genau.
Lass uns mal über Johannes reden.
Super.
Der hat uns nämlich hier was reingeworfen. Hallo, ihr beiden Leuchttürme der Fotografie.
Passt doch ganz gut.
So viel zum Thema Licht. So hat mich aber auch noch keiner genannt. Der Leuchtturm der Fotografie.
Leuchtturm der Fotografie.
Ey, ich bin nicht fett. Hallo? ja, ich und rot-weiß gestreift bin ich auch nicht.
Dieses Bild.
Ich.
Herrlich.
Ja, ich habe einen, also er schreibt weiter, ich habe einen leichten Gehirnverdreher in Sachen Blitzleistung und Belichtungsmessung. Wieso beeinflusst der Abstand der Kamera zum Subjekt die in der Kamera ankommende Lichtleistung nicht? Für den Blitz nimmt die Leistung ja quadratisch zur Entfernung ab. Wieso gilt das nicht für das Licht, welches vom Subjekt zur Kamera strahlt? Ich hoffe, die Frage war soweit verständlich. Vielen Dank für eure Antwort und einen tollen Podcast, 3, 2, 1, Happy Shooting. Lass mich mal versuchen, das zu noch mal kurz zu illustrieren erstmal, bevor wir anfangen zu erklären.
Genau, bau mal ein Bild auf.
Genau, also wir stellen jetzt eine Graukarte in den Raum. Wir machen die an so einem Stativ fest und da ist diese Graukarte und dann stellen wir einen Blitz auf ein Stativ, ungefähr einen Meter davon entfernt. Der Blitz blitzt jetzt auf diese Graukarte, okay?
Genau.
So, die Kamera ist 3 Meter davon entfernt. Und
ach, wir machen wir näher, 30 Zentimeter.
Okay, die Kamera ist ganz nah dran und ist so, dass die Graukarte quasi das Bild in der Kamera füllt. Und das stellen wir jetzt von der Belichtung her mal so ein, dass das genau mittig ist, ne? Dass eine definierte Belichtung da
ankommt. ISO 200, 200stel, Blende 8 wahrscheinlich.
Gut, so jetzt haben wir also
5, 6.
Genau, jetzt haben wir also eine Belichtung. Und ja, diese Belichtung ist dann, da ja die Graukarte das ganze Bild füllt, gleichmäßig übers Bild so ungefähr, und eingestellt. So, jetzt nehmen wir die Kamera.
Also wir haben im Histogramm einen Peak genau in der Mitte.
Genau, wir lassen jetzt alles so, wie es ist. Ne? Die Kamera, der Blitz bleibt da stehen, wo er ist. Die Graukarte bleibt da stehen, wo sie ist. Also der Abstand zwischen Blitz und Graukarte ändert sich nicht. Mhm. Die Graukarte bekommt also die gleiche Menge Licht. Und jetzt gehen wir
von 30 Zentimeter auf 3 Meter.
Genau, jetzt gehen wir auf 3 Meter weg mit der Kamera. Die bewegen wir jetzt. So, und jetzt haben wir da ein Zoom-Objektiv. Und jetzt zoomen wir wieder rein auf die Graukarte, machen das Bild wieder.
Mit denselben Einstellungen?
Mit denselben Einstellungen, nur dass wir jetzt reingezoomt haben. Und es ändert sich nichts, das Bild bleibt gleich hell.
Faszinierend.
WTF? Was passiert da?
Ja. Das habe ich mir übrigens, also
da muss man tatsächlich mal nachdenken.
Da muss man erstmal drüber nachdenken. Und,
weil wenn ich jetzt den Blitz von der Graukarte wegstellen würde,
ja,
dann würde sich dann die Lichtmenge da schon deutlich verringern.
Also das ist ja das, was sich ganz leicht nachvollziehen lässt. Das hast du ganz schnell ausprobiert. Und das ist etwas, was überall geschrieben steht und was man auch schon je nach Leistungskurs in der Schule hatte. Dass nämlich das Licht mit der Entfernung an Leistung verliert. Und es gibt dann eine ganz einfache Formel, mit doppelter Entfernung ein Viertel des Lichts, weil das ist die quadratische Fläche, die sich halt vergrößert. So, jetzt sagt man natürlich, wenn ich den Blitz weiter wegnehme, dann wird die Graukarte dunkler, also schwächer beleuchtet, weil die Leistung abnimmt, weil die gleiche Leistung auf eine größere Fläche verteilt wird. Das ist nämlich der Hintergrund. Der Blitz trifft aus größerer Entfernung eine größere Fläche und muss mit derselben Leistung eine große Fläche beleuchten. Damit kriegt jeder einzelne Quadratzentimeter eben weniger Licht. So, das ist auch ganz einfach auszurechnen und ganz schnell ausprobiert. Und nun könnte man natürlich sagen, ja Moment, aber wenn das Licht doch mit größerer Entfernung an Leistung verliert, und zwar ziemlich rapide, ne, mit doppelter Entfernung nur noch ein Viertel, warum, wenn ich jetzt aus großer Distanz diese Graukarte fotografiere, bin ich ja weiter weg. Ich fotografiere ja zwar die Graukarte, wie sie da hinten steht, aber das Licht muss ja zu mir zur Kamera kommen. Wieso nimmt denn das nicht auch an Leistung ab? Ist ja erstmal eine berechtigte Frage, ne?
Ja, und ehrlich gesagt, es nimmt ab.
Mach Sachen.
Nur nicht viel.
Das merkst du halt nicht.
Also das Ding ist, wie kannst du denn abnehmen? Es kommen ja quasi, wenn man jetzt mal so als das als Lichtstrahlenbündel nimmt, kommen ja noch die gleichen Lichtstrahlen beim Fotografen an.
Und zwar immer noch von derselben Fläche der Graukarte.
Genau. Aus großer
Entfernung ist es halt ein kleinerer Teil im Bild, aber das kompensierst du ja mit dem Zoom.
Genau. Jetzt ist es natürlich schon so, dass da was weggeht an Licht, nämlich da, wo in irgendeiner Form Partikel in der Luft sind, Staub und Feuchtigkeit und so weiter, da wird natürlich ein Teil des Lichtes gestreut, kommt also nicht mehr beim Fotografen an, sondern geht irgendwo hin. Und das ist dann aber eigentlich so in den normalen Bereichen, ne? So zwischen, ich bewege mich hier mal so ein paar Meter, ist das nicht messbar oder wahrscheinlich schon messbar, aber nicht relevant für uns.
Mit dem Histogramm kriegst du es nicht mehr gemessen.
Also das merkt man natürlich ganz deutlich. Die Sonne, die wird natürlich dunkler, wenn sie untergeht, weil sie durch mehr Atmosphäre durch muss und weil dann einiges von dem Licht weggestreut wird. Das ist also schon, es ist schon ein Effekt, der existiert und den kann man auch tatsächlich sehen. Aber in den Bereichen, wo wir uns bewegen, ob wir da jetzt 30 Zentimeter oder einen Meter weg sind, die Fläche schickt immer noch genau das gleiche Licht zu uns und es kommt auch der größte Teil davon bei uns an. Mhm. Also?
Ja, es hat halt mit der Fläche zu tun. Was tatsächlich abnimmt, ist, wenn man sich jetzt angucken würde, von der Graukarte wird ja Licht reflektiert. Und wenn ich jetzt eben mit diesem reflektierten Licht etwas beleuchten wollte,
das wäre was anderes.
Das ist was anderes, weil wenn ich etwas nah ranstelle an diese Graukarte, dann kommt das reflektierte Licht auf kurzem Wege dazu. Das heißt, viel von dem reflektierten Licht trifft auf das Objekt. Sprich, wenn ich 30 Zentimeter von der Graukarte weg bin, dann würde jemand, der mich beim Fotografieren fotografiert, sehen, wie auch mein ganzes Gesicht und mein ganzer Oberkörper vielleicht von der Reflexion was abbekommt. Wenn ich dann aber 3 Meter weg bin, dann kriege ich nur noch wenig von dem reflektierten Licht ab, und zwar sehr, sehr wenig, nämlich nur noch das, was ganz direkt zu mir gestrahlt wird. Und alles andere strahlt ja in den Raum ringsherum ab. Das heißt, auch da nimmt die Fläche wieder zu. Das heißt, die Beleuchtungskraft nimmt ab, aber es treffen immer noch dieselben Lichtstrahlen ins Objektiv, weil wir immer noch frontal aus genau einer Richtung ganz punktuell diese Graukarte fotografieren. Und um jetzt einen Verlusteffekt wahrnehmen zu können, müssten wir wahrscheinlich eher so eine kosmische Entfernung anstreben.
Ja, oder den Raum mal mit Nebel füllen, ne? Dann ist gibt es genügend Partikel in der Luft, die dann das Licht wegstreuen und dann kommt eben auch nichts mehr davon an. Aber heißt natürlich übersetzt so viel wie, ich messe jetzt auf jemanden ein, also ich gehe nah ran und sage, ich will jetzt hier mal das Bild füllen mit irgendwie einer Person und die dann genau einmessen und die Kamera manuell auf eine gewisse Belichtung stellen. Und jetzt gehe ich da mal 4 Meter weg. Da muss man dann natürlich eben nichts an der Belichtung kompensieren, sondern das passt schon so. Mhm. Tja.
Was daran wieder so faszinierend ist, kennst du das, wenn du im Stau stehst und hast jemanden vor dir und der tritt auf die Bremse und du stehst quasi mit deiner Stoßstange fast an der Stoßstange vom Vordermann, also gerade so, dass du dieses mittlere Bremslicht noch wahrnimmst, dann bist du extrem geblendet von diesem Licht. Wenn der nur 1-2 Meter nach vorne rollt und dann bremst, bist du nicht mehr so stark geblendet. Obwohl du doch auch nur punktuell auf diese eine Lichtquelle guckst.
Aber ich zoome ja nicht rein mit den Augen.
Das könnte natürlich der Unterschied sein.
Lass uns mal zu was viel, viel Spannenderem kommen. Das 256 Zonensystem.
Wollen wir die jetzt alle durchgehen? Dann wird die Sendung aber lang.
Ich stelle Ihnen jetzt mal eben Zone 43 vor. Die Zone
Moment, 43 wenn, dann fangen wir bei 42
heißt mit an. Vornamen Günther.
Günther? Ich dachte ja. Harald.
Nein, Günther. Hm. Nein, jetzt es geht zurück auf Folge 431. Da hatten wir über das Zonensystem gesprochen. Und da kam ja dann irgendwann eine Frage, dieses, ja, aber das Zonensystem von Ansel Adams hat ja nur 10 Zonen, aber hier gibt es auch noch eins mit 16. Und hier gibt es noch eins mit 256 Zonen.
Alter Falter. Ja. Das ist ja quasi ein 8-Bit-Zonensystem.
Wie auch immer. Also, es gibt einen Kommentar, den ich dazu kurz lesen möchte. Der Manuel Hefti hat geschrieben, der Autor dieses 256-Zonensystems hat aber irgendwie den Sinn der Sache nicht ganz verstanden. Natürlich kann man bei Digitalkameras immer die Belichtung so anpassen, dass das Histogramm nicht nach oben ausreißt, aber dann habe ich trotzdem kein in der Regel perfekt belichtetes Negativ mit 256 Zonen, wie der Autor behauptet. Ich weiß ja danach trotzdem nicht, welche Zonen im Bild in der von mir gewünschten Belichtung vorliegen. Weil darum geht es letztendlich, also das bin ich wieder, darum geht das Zonensystem ja, dass man die Dinge so belichtet, wie sie nachher im Bild richtig aussehen oder so, wie man möchte, dass sie aussehen. Also das, was da von 256 Zonen geredet wird, hat mit dem originalen Zonensystem von Ansel Adams nichts zu tun. Bei dem echten Zonensystem quasi geht es darum, die Belichtung und die Kontraste zu steuern im Bild. Das kommt ja alles aus der analogen Fotografie und es hilft einem quasi, die Bilder so zu belichten, dass man hinterher die optimale Kontrastausbeute aus dem Film und dem Negativ und dem darauf folgenden Positiv entsprechend rausholen kann. Und es gibt dann eben Dinge, die per Definition in gewissen Bereichen korrekt liegen. Also ein weißes Papier, wo jemand was drauf gekritzelt hat, das liegt halt nun mal in Zone 7. Und das ist so, wenn ich das belichte auf Zone 7, dann wird das auch so aussehen wie ein weißes Papier bei Tageslicht und nicht wie ein weißes Papier bei Nacht oder wie eine schwarze Handtasche oder sonst was. Und darin liegt das eigentliche Interessante des Zonensystems. Sobald ich das weiß, wo Sachen liegen, kann ich mein Belichtungsmesser nehmen und dann einfach messen und fotografieren und fertig. Ich muss also nicht mehr irgendwie mir Gedanken über die Belichtung machen. Und diese Vergrößerung um 10 Zonen, diese 10 Zonen, die umschließen so ungefähr das, was ein Film kann. Eine Zone ist eine Blendenstufe. Ungefähr das, was eine Digitalkamera kann. Immer nur so ungefähr, weil das verschiedene Systeme sind da besser oder schlechter, aber so grob das, was da eben möglich ist. Und ja, wenn man das jetzt in noch mehr feine Bereiche aufteilt und das noch anders verwendet, dann finde ich dann immer so dieses Zonensystem, dann wird es zur Begriffsverwirrung. Dann darf man es eigentlich nicht Zonensystem nennen. Das ist so meine Meinung dazu. Das heißt, 256 Zonensystem, ja, schön, aber das hat mit dem Originalzonensystem nichts zu tun und das macht das Originalzonensystem auch nicht weniger gültig oder sinnvoll, sondern das ist schon sehr, sehr sinnvoll und funktioniert mit 10 Zonen prächtig, da braucht man nicht mehr.
Also ist das 256, also ich habe es mir nicht durchgelesen, aber ist das 256 Zonensystem nichts, was mit dem eigentlichen Zonensystem zu tun hat, sondern da geht es schon um 256 Zonen, aber von einem ganz anderen Hintergrund.
Da geht's, ob irgendwelche hellen Bereiche überbelichtet sind oder nicht und ob alles in der Belichtung drin steckt und da werden halt 256 Stufen dafür angenommen.
Okay.
Und beim Zonensystem, beim Originalzonensystem werden halt 10 Zonen angenommen, sei es 10 Blendenstufen. Das ist einfach in dem Moment erstmal nur eine feinere Unterteilung, die mir aber nichts wirklich bringt. Ganz im Gegenteil, die macht es eigentlich nur noch komplizierter.
Nur 10 finde ich schon recht herausfordernd, muss ich sagen. Also das genau. Es hilft, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, aber wenn man mal draußen in der harten Wirklichkeit steht und sagt dann, ach guck mal hier, da den Schatten vom Baum, den will ich jetzt mal hier in Zone 2 legen oder sowas, dann, also sehr viel präziser kriegt man es dann auch, behaupte ich mal, nicht mehr wirklich hin.
Ja, ja, ja.
Und ob das nachher in Zone 2 oder in 2,3 oder in 2,57 liegt?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so verwendet werden soll, aber ja, das ist, wenn es tatsächlich was komplett anderes meint, dann muss man es auch anders nennen.
Gut.
Tja.
haben wir das auch geklärt.
Jetzt nennen wir noch ein paar andere Dinge.
Dann muss ich ja gerade gestehen, habe ich eine falsche Taste gedrückt, aber jetzt.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jetzt müssen wir eigentlich so Klingglöckchen einspielen oder so, weil es weihnachtet, ja?
Ja, die habe ich, irgendwo habe ich sowas auch, aber jetzt und nicht hier zur Hand.
Und zu, nee, du brauchst auch nach, nee, denkt euch das einfach. Zu Weihnachten. Genau, warte mal, also, ich hab doch hier einen Simulator.
Es geht, ihr habt es schon geahnt, um enjoyyourcamera.com.
Genau, und zur Weihnachtszeit wollt ihr ja tolle Sachen schenken, die der oder der Fotografin und dem Fotografen in eurem Leben oder Leuten, die ihr kennt, die fotografieren. Und oder euch selbst, und dazu gibt es hier lustige
vor Geschenkideen. Vor allen Dingen gibt es Geschenkideen, die gehen ja von, sagen wir mal, am oberen Ende, wo man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich für den Lebenspartner ein schönes Geschenk, damit er sich mal was Schönes gönnen kann, oder für die Kinder, ja, was Besonderes, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr investiert. Es gibt aber auch diese Sache, wo man sagt, das ist halt so. Nicht, dass ich jetzt den Freunden nicht irgendwie was super Teures schenken will, aber ihr wisst, wie es ist. Freunden, denen bringt man mal eine Kleinigkeit mit. Da geht es dann mehr um den Spaß, dass man sich trifft. Und dann sagt man, ja, das ist ja schön, dass es hier was für 350 Euro gibt, aber das will ich doch jetzt hier nicht mal meinem Kumpel irgendwie schenken. Das macht man nicht. Aber man möchte trotzdem eine Kleinigkeit mitbringen. Und da gibt es so tolle Sachen. Und hier, also, hier sehe ich schon wieder Dinge, die habe ich leider immer noch nicht. Das muss ich unbedingt nachholen.
Also die Photofreeze von Eiswürfelformen, die, wo dann ja, so kleine Kameras rauskommen, die haben wir natürlich hier im Einsatz, und zwar regelmäßig.
Ja, und da kannst du nicht nur Eiswürfel mitmachen, da kannst du auch Pralinen mitmachen. Da kannst du nämlich auch Schokolade reinkippen.
Wenn es kalt wird, die Fotohandschuhe natürlich von Martin. Die mit dem umklappbaren Fingern.
Oh ja, die sind praktisch. Die
hätte ich was ich nicht wusste, was ich jetzt kürzlich in der Hand gehabt habe, du kennst ja diese Power Cubes, diese Mehrfachsteckdosen.
Ja, hatte ich hier zum
Testen. Da gibt es jetzt auch eine fernsteuerbare.
Was?
Und zwar, ja, da mit ist App? So ein Schalter. Nein, nicht mit App. Das ist einfach ein Schalter, den du drückst und dann geht der Cube an oder aus. Und dieser Schalter braucht aber keine Batterie, sondern der erzeugt beim Drücken quasi die Energie, die er braucht, um dann die Dose an- und auszuschalten.
Was?
Na, ein Schalter, den du drückst?
Ein mechanischer Schalter braucht doch keine Energie.
Ja, aber das ist kein mechanischer Schalter, der ist eine Fernbedienung.
Ach, mit einer Fernbedienung? Ach so, jetzt habe ich es begriffen.
Also ein Fernbedienungsschalter.
Also so Infrarot oder was?
Nee, das ist Funk.
Funk, alles klar.
Genau. Und so weiter. Also das sind die üblichen Verdächtigen, die Keksformen natürlich, wo man Kameras backen kann.
Ja, Moment, da gehst du so locker drüber. Die Keksformen, das ist genau das Beuteschema, was ich gerade sage. Hier, bringt euren Kumpels mal so ein paar Keksformen mit, und beim nächsten Mal kriegt ihr dann nämlich mit ziemlicher Sicherheit ein paar leckere Kamerakekse. Leute, das muss man mal ein bisschen steuern, sowas.
So, und jetzt haben wir beide aber doch noch zwei Picks zu den
Geschenktipps. Darf ich mal kurz fragen, warum ich noch keine Keksformen habe?
Das weiß ich nicht. Hast du nie bekommen?
Nee.
Also, das ist ja, dann musst du dir welche organisieren. Nee, und jetzt haben wir noch zwei Picks, und zwar dachten wir, naja gut, das sind diese ganzen Geschenke, aber wenn ich jetzt was picken dürfte und das noch nicht hätte, dann würde ich nämlich jetzt noch die HDR 300 picken, und das ist tatsächlich ein Produkt, was ich mittlerweile richtig geil finde. Das ist eine LED-Dauerleuchte mit 300 LEDs, wie gesagt, der ist HDR 300, und die ist, naja, die kostet so knapp 200, ne, das ist nicht, also das ist jetzt nicht mehr so Kleinigkeit, aber was da mitkommt, da bin ich erst kürzlich drüber gestolpert und habe es tatsächlich mal angetestet und fand es sehr cool, ist ein Zubehörpaket für weitere 100 Euro. Das beinhaltet einen Schirmhalter für diese LED-Leuchte, eine Softbox für diese LED-Leuchte und ein Wabengitter, ein Grid, was man vorne auf diese Softbox drauf tun kann. Und das fand ich mal echt stark. Mhm. Und du hast auch was gepickt.
Leistung? Hast du noch eine Zahl? Was schafft das?
Die macht, glaube ich, knapp 2000 Lux macht die.
Lux, das müssen wir jetzt in Lumen umrechnen. Also 90.000 Lumen macht sie nicht.
Nein. Sie macht knapp 2000 Lux, das ist schon, da kann man schon mitarbeiten.
Das ist aber ordentlich. Das ist schon Licht, ja. Kannst Video mitmachen. Ja, und ich habe mir gepickt das MacMod. Hatten wir hier schon mal vorgestellt. Das war auch mal, glaube ich, so ein Kickstarter-Projekt. Das ist so ein Gummistrumpf, der über den Blitz geschoben wird, und der hat links und rechts zwei Magnete drinne.
Magnet?
Und dann gibt es verschiedene Former, die ebenfalls Magnete haben. Und die schnappen dann einfach da vorne fest an dem Magneten. Und so hat man blitzschnell da ein Grid vorgeschnallt oder hat da Folien, also verschiedene Farbfolien vorgeklippt. Ist ebenfalls etwas, was jetzt eher nicht auf der günstigen Seite ist, aber auf der, wie ich finde, extrem coolen und praktischen Seite. Ich finde das Ding richtig toll. Habe ich hier noch liegen? Will ich mal zum nächsten Workshop mal mitbringen. Könnt ihr auch mal mit rumspielen. Cooles Teil.
Ich mache hier gerade noch die Pics rein.
Die Pics. Ja, ansonsten gibt es bei Enjoy Your Camera, habe ich gesehen, auch Gutscheine. Ne? Gibt es ja hier 10 Euro, 25, 50 und 100 Euro Gutscheine. Das heißt, wenn ihr dann sagt, ja, ach, ich würde ihm schon irgendwie was gönnen hier meinem Buddy, aber ich weiß nicht so richtig, was er gebrauchen kann, dann schnappt ihr euch einfach einen schicken Gutschein. Kommt immer gut an.
Also, schaut doch mal rein. Wir bedanken uns selbstverständlich ganz herzlich für die Unterstützung. Das Jahr geht zu Ende und wir sind immer noch extrem glücklich mit Enjoy Camera und
absolut
bleiben es auch hoffentlich noch lange, lange. Und ihr schaut da mal rein und natürlich könnt 5% noch sparen auf jede Bestellung, selbst auf diese Geschenktipps mit dem Gutscheincode HappyShooting2015. Herzlichen Dank.
Jawohl. Ja, dann gucken wir mal in die Medien. Wir müssen das ein bisschen einteilen. Wir wollen ja gleich noch eine Sendung aufnehmen.
Wir müssen uns einteilen.
Was haben wir denn hier? Stichwort, sagt der Jonas auf Twitter, Stichwort absolut analog. Was sind denn eure Erfahrungen mit Ilford XP2? Das kann ich mal an dich weitergeben.
Der XP2, super.
Ich habe mit dem keine Erfahrung.
Ja, also das ist ein Film, der, also ein Schwarz-Weiß-Film. Das ist allerdings ein spezieller Schwarz-Weiß-Film, weil der nutzt nämlich zu entwickeln den C41-Prozess. Der, das heißt, er benutzt eigentlich einen Farbprozess. Eigentlich ist der ein Farbfilm. Das hat so ein paar Vor- und aber auch ein paar Nachteile. Also ich sag mal, als Nachteil empfinde ich, dass man da nicht viel selber machen kann beim Entwickeln. Also den zu Hause zu entwickeln ist schwierig. Man hat relativ wenig kreativen Spielraum in der Entwicklung. Und der ist tatsächlich beim normalen Schwarz-Weiß-Entwickeln richtig groß. Dafür kann man aber natürlich unterwegs den in jedes Farblabor geben. Da kommt man irgendwo, ist man in Indien unterwegs und sagt, hier, abgeben, nächsten Tag wiederholen und du hast einen entwickelten Film. Und das ist natürlich ziemlich cool. Außerdem hat er, weil er eigentlich ein Farbnegativfilm ist, einen sehr großen Belichtungsspielraum. Also man kann auch diesen Film relativ schlecht falsch belichten. Da kann man also ruhig schon mal 1 bis 2 Blenden daneben liegen und entsprechend ist das Ergebnis trotzdem noch brauchbar. Tja, also Erfahrung, ich habe mit diesen Filmen mal so ein bisschen gespielt. Für mich ist er nicht so ganz interessant, weil ich in dem Moment nicht meine Entwicklung selber machen kann. Aber solche Filme haben auch noch einen Vorteil, und zwar sind sie relativ kornfrei. Das heißt, sie sind sehr gut auflösend, weil das Silber, was da in dem Film drin ist, wird dann hinterher rausgewaschen und da bleiben dann nur so Farben und Farbwolken übrig, die das dann entsprechend mit dem Kontrast machen. Mhm. So.
Jo. Und Dominik sagt, wir sollen nochmal darauf hinweisen, dass bei Flickr in die Happy Shooting Gruppe keine privaten Bilder reingehören. Das ist mir reserviert für unsere Aufgaben. Sondern wenn ihr private Fotos habt oder ergänzende Bilder habt oder einfach mal ein bisschen was zeigen oder besprechen möchtet, dann haben wir dafür die Happy Shooting Bilderflut oder HS Bilderflut heißt sie, glaube ich.
Das wissen ganz viele gar nicht, dass es das gibt.
Es gibt ja auch viele Leute, die da neu dazugekommen sind. Deswegen sagen wir das hier nochmal. Wir haben 2 Gruppen und die Happy Shooting Gruppe, das ist die, die wir immer bei den Aufgaben nennen. Da sollen halt möglichst nur die Aufgaben, was heißt möglichst, da sollen nur die Aufgabenbilder rein. Und alle anderen Bilder dann bitte in die HS-Bilderflut, die ich übrigens auch abonniert habe. Also auch da stöbere ich immer mal drum.
Sehe ich da immer, sind übrigens in der Happy Shooting-Gruppe sind übrigens 2.861 Mitglieder und über 10.000 Fotos. Geil. Und 47 Diskussionen. Geil. Die gibt es quasi seit Beginn der Sendung. Mhm. Die wurde gegründet am 22. September 2006.
Ja, das ist quasi
nahe am Anfang. Nahe am Anfang. Mhm. Und in beiden Gruppen sind klasse Fotos drin. Also wir verlinken die mal in den Shownotes. Wer es interessiert, der möge da Sehr gut. Doch mal ein bisschen mitmachen.
Sehr schön.
Ja, ja. Tja, das war's hier auf.
Das war's auf
Twitter.
Twitter. Gibt's was auf app.net?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht geguckt. Soll ich da mal gucken?
Ich habe kein app.net hier.
Mache ich das doch mal.
Ich refreshe so.
Ja, deine Ankündigung ist drin.
Super.
Ja.
Dann gucken
also wir nix.
Mal. Meine Seite braucht noch ein bisschen, bis sie lädt. Google Plus würde ich sagen, heben wir mal für die nächste Folge auf.
Machen wir.
Und Facebook ist auch eine Frage da, die können wir auch für die nächste Folge nehmen. Oder gibt es hier noch ein paar Abweichende? Das muss, bei Facebook ist es mal ein bisschen schwierig, da muss man mal ein bisschen quer gucken. Nee, ist der eine. Genau, dann heben wir den für nächstes Mal auf. Wir haben ja jetzt noch was Schönes zu tun. Warte mal.
Was? Wir haben schöne Dinge?
Wir haben schöne Dinge. Wir wollen, das ist hier gerade in unserem Book ein bisschen in der Reihenfolge vertauscht, wir wollen ja noch einen Gewinner ermitteln. Und zwar für die Veränderung-Aufgabe. Ich mache mal gerade die Bilder auf.
Da werde ich doch jetzt mal.
Ich lege mir mal meine Würfelunterlagen
hin. 26 mögliche Gewinner oder Gewinnerinnen und
sehr schön, genau. Ich würfel mal.
Dann mach doch mal.
37.
Welche Aufgabe war das?
Die Veränderung.
HS-Veränderung war das.
Achso, was verlosen wir?
Achso, hast du schon was? Mach doch mal. Nee, ich hab nix. Hast du was griffbereit?
Ich habe hier ein Spider-Monkey Raincover noch liegen.
Mhm.
Auch ganz praktisch. Selbst wenn man mal das Raincover nicht nimmt, dann hat man ja trotzdem diesen Spider-Monkey hier. Also der liegt hier noch.
Ich habe doch schon gewürfelt.
Ja, hattest du was?
Ja, ich hatte was. Ich hatte die 1 und 0. Das ist eine 10.
Ach so, dann war das ein Missverständnis.
Ja, ist alles schon geklärt.
Und du hast jetzt nicht wirklich eine 10, oder?
Doch, und du hast dazwischen gefragt.
Ich habe eben, als du gesagt hast, halt, stopp, weißt du, was ich hier gewürfelt habe? Eine 10.
Ja, dann haben wir beide. Dann ist ein Doppelgewinner. Hi, Michael Becker hat gewonnen. Und zwar ist das Bild Aufgabe Happy Shooting Veränderung. Das ist der Titel. Na super. Oh, das ist gar nicht schlecht. Das
ist jetzt eine
spannend. Ja, das ist ein Push-Zoom, eine Langzeit-Zoom-Belichtung bei Licht. Und also das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Punkt 1, ist es ein Zoom während einer Belichtung? Moment, hier steht, das ist eine 13. Sekunde. Und der Zoom zoomt, also so Bilder machen halt dann so Striche, die so zur Mitte hingehen. Die Lichter machen das. Und dann ist die Blende noch relativ klein, nämlich Blende 22. Und was passiert bei Blende 22, wenn sie klein ist?
Alles scharf.
Nicht nur das, sondern die Lichter werden zu Sternen. Die punktförmigen Lichtquellen werden zu Sternen. Das heißt, man bekommt dann auch noch so ein bisschen Weihnachtsfeeling, würde ich sagen.
Absolut. Das sieht aus wie ein Bild von Weihnachtsschmuck oder so.
Also schön, so bunt und klasse Lichter gemacht. Und so
Nachtszene auf der Straße.
Genau, so ein paar Fassaden.
Ich habe auch tatsächlich erst gedacht, das wäre eine Doppelbelichtung, aber das ist einfach ein extremer Zoom. Das ist das, was man vorne sieht mit diesen, mit den Beschriftungen da, Sparkasse, Karstadt und was da so ist. Das ist einfach sehr nah rangeholt. Das sieht man in der Weitwinkelfassung fast nicht. Da sieht man nur so einen Lichtrand. Und in der Nahfassung kann man das lesen. Ich hatte ja tatsächlich gedacht, das war jetzt eine Doppelbelichtung noch dazu, aber nee.
Übrigens schätze ich, dass das rausgezoomt und nicht reingezoomt ist, weil das in den EXIF-Daten steht, das ist ein 50 mm Brennweite. Mhm. Ist natürlich, ne, ist natürlich ein Slide, also an dieser Stelle gleitet das ein bisschen. Und das Ganze ist von einem Olympus, mit einem Olympus M 12 bis 50. Millimeter Zoom gemacht.
Das ist die Frage, ob die EXIF am Anfang oder am Ende gespeichert werden. Ne?
Ich behaupte jetzt mal am Ende. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Er kann es uns ja mal dann durchgeben.
Am Ende, dann wäre es ja reingezoomt. Dann hätte er weitwinklig angefangen. Ja, muss er mal dazu schreiben. Also jedenfalls gewonnen. Hi Miebe, schick mal eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinnerveränderung, mit einer Anschrift, wo ich dir den Raincover hinschicken darf.
Allerdings müsste man mir das mit den Veränderungen nochmal erklären. Vielleicht ist es, weil sich der Zoom verändert hat.
Naja klar, das ist doch eindeutig. Die Perspektive hat sich nicht geändert, aber der Bildwinkel hat sich geändert. Die ganze langweilige Nachtszene hat sich verändert zu einer wunderbaren weihnachtlichen Schmuckszene. Also, wenn da keine Veränderung drin ist.
Ist gut.
Mein Lieber.
So, ich habe noch einen, den ich auch noch kurz ansprechen möchte. Und welche? Zwar ist das Bild Nummer 23 von Stefan. Das
die Eiswürfel.
Heißt auch Veränderung, und da sagt er Veränderung des Aggregatzustandes. Also in diesem Moment sind das schmelzende Eiswürfel. Mhm. Was an sich erstmal nicht so spannend ist, aber passt natürlich zum Thema. Was mir auch gefällt, ist ganz einfach die Umsetzung von dem Ding. Das sind nämlich dann ja Eiswürfel, die da irgendwo, ja, ich weiß auch nicht, ist das ein Teller, auf dem die sind? Man sieht halt auf dem Bild quasi außer den Eiswürfeln nichts. Also, beziehungsweise stimmt nicht. Man sieht die Eiswürfel, man sieht deren Reflexion. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Und in der Reflexion sieht man jetzt Wasser, dass da in irgendeiner Form sich auch noch ein bisschen rund kringelt, also so ein paar Wellen, die sich da ausbreiten. Und das ist schon ein, also finde ich stark, weil da eben so wenig drauf ist und trotzdem sieht man so viel, weil man eben aus den ganzen Zusammenhängen sich dann irgendwie so das komplette Bild bastelt. Das gefällt mir.
Das ist auch vom Licht her sehr, sehr spannend gemacht. Mhm. Wie wieder die Konturen so hervorstechen und hast gar keinen Kontext mehr, wo das eigentlich liegt.
Genau.
Ich würde auch einen Pick nehmen. Ich suche das nur gerade mal, weil das hatte ich schon mal gepickt. Mir war gar nicht klar, dass das für eine Aufgabe war. Ich suche gerade mal. Moment. Dann lese ich einfach vor, was ich dazu schon mal geschrieben habe. Jetzt ist es nur gar nicht so einfach, auf Facebook nach etwas zu suchen. Ich verstehe das immer nicht auf diesen sozialen Medien, dass es so schwer ist, etwas wiederzufinden. Fürchterlich. Und zwar ist das Bild, wenn du mal ganz unten guckst, Veränderung in Wien heißt das.
Veränderung über Wien.
Oder über Wien, ja, genau.
Mhm.
Mit den Wolken.
Ist das mit dem Zaun? Ja.
Das mit dem Zaun, mhm. Das gibt's doch gar nicht. Müsste das nicht hier in meinem Ström drin sein? Wenn ich das jetzt nicht auf die Schnelle finde, dann lasse ich das. Das hatte mir nämlich sehr gut gefallen, weil das.
Wieso? Das ist doch hier Nummer 24.
Ja, ich hatte das schon.
Suchst du das Bild?
Nein, ich habe das Bild. Ich suche das, was ich da schon drüber geschrieben habe zu dem Bild.
Ach so.
Ich habe auf Facebook so eine kleine Feature-Serie, wo ich Bilder vorstelle.
Ach so.
Ja. Und blöderweise.
Ja, unter dem Bild hast du es verlinkt.
Habe ich das verlinkt?
Klick dann auf den Link.
War ich so schlau?
Und da steht dann doch alles, was du geschrieben hast. Also, dass ich die Sachen schneller finde als du, ist ja schon fast bedenklich.
Ja, entschuldige mal. Was hast du für eine Internetleitung? Was habe ich für eine? Jetzt habe ich extra schon nicht auf das Bild geklickt, weil ich das hier nicht... Okay, dann klicke ich auf das Bild. Weil die andere Seite hatte ich schon offen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um voraussichtlich. Guck mal, jetzt habe ich das Bild. Jetzt lädt er noch. Und er lädt.
Du brauchst nicht das Bild, du brauchst nur den Kommentar.
Ja, sag mir mal, wo ich auf den Link klicke, um nur die Kommentare zu sehen. Du Arsch. So. Ich habe dazu geschrieben, zu diesem Bild. Das war am 16. November. Da ging es ja eh gerade drunter und drüber. Nach dem Wochenende von Paris. Und da habe ich geschrieben, das Bild spiegelt meine Gefühle vom Wochenende und überhaupt der letzten Zeit recht gut wieder. Wir sehen die Skyline einer sehr großen, starken Stadt. Obwohl die Gebäude sehr klein im Bild zu sehen sind, wirken sie doch sehr massiv und imposant. Bedrohlich wirken die dunklen Wolken, die über ihnen stehen und sie fast zu erdrücken scheinen. Wie eine Mauer wirkt der größte Bereich in diesem Bild, der dichte Zaun vor der Stadt. Niemand kommt rein und niemand raus. Möchte sich die Stadt schützen vor den flüchtenden Menschen und übersieht dabei, dass die Bedrohung, die man in den Wolken erkennen mag, dadurch nicht abgehalten werden kann und im Gegenteil nur zu mehr Problemen führt? Das Bild zusammen mit den Ereignissen der letzten Tage und dem politischen und gesellschaftlichen Bild der letzten Monate zeigt so viele Ebenen auf. Eine mächtige Stadt, die sich einzäunt aus Angst vor dem Unbekannten oder einer statischen Bedrohung und dabei vollkommen übersieht, dass sie dabei ihre Freiheit aufgibt, die Werte, für die sie so lange gearbeitet, diskutiert und auch gekämpft haben. Und wofür das alles? Die Probleme schweben weiter wie ein Damoklesschwert über den Gebäuden, über der Bevölkerung. Eine wahre Spirale der Wut, Angst, Verbitterung und Hilflosigkeit. Doch da ist ein Funke Hoffnung. Da ist ein warmer Lichtstrahl, der anfängt, sich durch die Wolken zu schieben. Vielleicht muss die Sonne erst untergehen, damit wir gewisse Dinge in einem neuen Licht wahrnehmen, damit die Wärme zurückkehrt in unsere Herzen und Seelen. Gebt euch niemals auf, lasst euch von den Medien nicht einschüchtern. Projiziert eure Angst und eure Wut nicht auf andere, unschuldige Betroffene, sondern helft einander, euch über Sprach- und Glaubensgrenzen hinweg. Betrachtet diese Probleme als dunkle Wolken. Ihr wisst, die ziehen vorüber und es bleibt nie lange ungemütlich. Aus großem Regen und den schlimmsten Fluten kann neues, fruchtbares Leben entstehen. Gemeinden und Menschen wachsen zusammen und werden gemeinsam stärker als je zuvor. Danke, Christian, für dieses Bild. Meine Gedanken dazu zu schreiben, hat mir sehr geholfen. Ja, das musste ich mir damals von der Seele schreiben.
Das ist ja richtig philosophisch.
Ja, manchmal kriege ich so einen sentimentalen.
Ja, hat es auch gute Gründe dazu, ne?
Ja, in der Tat.
Das war kurz nach Paris?
Das war kurz nach Paris,
Ja.
Ja, und ich kriege das ja mit hier, wenn irgendwelche Unterkünfte wieder angezündet werden in Deutschland und so. Das geht mir alles so auf die Nüsse.
Nee, das geht alles gar nicht.
Naja, und da war eben dieses Bild, das passte da ganz gut dazu. Ja.
Schön, lass uns ein Geräuschrätsel auflösen.
Wir lösen ein Geräuschrätsel auf. Moment, das lösen wir aber erst hier auf. Mach nochmal.
Ich mach nochmal. Soll ich nochmal?
Ja. Das ging aber auch länger.
Ja, das geht auch länger und das ist dann so.
Jawohl.
Tjawohl.
So, jetzt sag mir, dass es eine Super 8 Kamera ist.
Jein.
Okay.
Nein, nicht wirklich, nicht sondern wirklich. Es ist eine, also es ist, ja, die filmt, das ist ein von Zeiss Icon, eine Movicon 8. Das ist eine Doppel-8-Kamera.
Was ist denn eine Doppel-8?
Ja, die Movicon ist eine Doppel-8-Kamera und zwar, also zum einen kann sie Einzelbilder, ich erkläre mal ganz kurz hier Einzelbild, also du hast obendrauf tatsächlich so einen Drahtauslöser, kannst also damit so Zeichentrickfilme zum Beispiel machen.
Ah, Stop-Motion, okay.
Dann hast du eben, wie gesagt, den Filmmodus, also 16 Bilder pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde, 32 und 48 kann sie.
Boah! Das ist so geil, dass sie damals schon Zeitlupen konnten und diese ganzen VHS-Dinger also, konnten das alle nicht.
Genau, also wenn du das abspielst mit 24 Bilder pro Sekunde und du eben machst das sogenannte Overcranking auf 48 Bilder pro Sekunde beim Aufnehmen, hast du hinterher natürlich eine 50% Zeitlupe. Das wurde dann auch fleißig verwendet. Ja, eine Doppel-8-Kamera, das ist ganz interessant. Also Super 8 kennt man vielleicht noch, die Älteren unter euch. Da gab es so Kassetten mit 8 mm breitem Film, auf denen dann Bilder draufkommen, der so auf einer Seite eine Perforationsreihe hatte. Der Doppel-8-Film funktioniert da ein bisschen anders. Und zwar ist der 16 mm breit. Und man belichtet aber nur die Hälfte davon. Der hat auf beiden Seiten Perforation und die Filmbühne in der Kamera, die ist halt 16 mm breit, aber dann ist nur so ein 8 mm großes Loch, wodurch belichtet wird.
Welchen Sinn hat das?
Und wenn er fertig ist, dann dreht man ihn um.
Nein!
Und dann belichtet man die andere Hälfte in die Richtung. Doch, doch, doch. Und dann wird der Film entwickelt und dann wird er der Länge nach in der Mitte geteilt.
Mach keinen Scheiß.
Und dann hat man einen Normal 8 Film. Das ist noch kein Super 8, weil die Perforation größer ist, aber das ist dann der Normal 8 Film, und der.
Das heißt, du machst dann aus so einer, wie viel ist da drauf? Eine 3-Minuten-Kassette? Hast du dann 6 Minuten oder wie?
Also ich kann, nein, das ist viel weniger. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Das sind keine Kassetten, das sind so Rollen drin, das musst du dann im Dunkeln irgendwie einlegen.
Aber ich glaube, bei den Super 8 waren das doch so 3-Minuten-Dinger, oder?
Also du kannst ja die Feder aufziehen und wenn die Feder aufgezogen ist, kannst du so 24 Bilder, glaube ich, 20 Sekunden lang schießen, aber da passt natürlich mehr auf den Film drauf.
Ist ja abgefahren.
Muss man sich mal anschauen, vor allem wie der Film, der wird nämlich senkrecht reingelegt zwischen den zwei Rollen. Das muss man sich einfach mal anschauen. Wir haben es verlinkt in den Shownotes zur aktuellen Folge 433. Ich habe eigentlich wirklich keine Anwendung dafür. Ich habe auch nicht viel dafür bezahlt. Das stand da rum, Baujahr 1956 übrigens.
Geil.
Und das ist noch, funktioniert noch präzise. Es ist einfach geil. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht wirklich zum Filmen benutzen. Wenn du das Ding in die Hand nimmst, das ist wirklich aus dem Vollen gedreht. Das ist rappeldicke voll mit
Technik. Wie groß muss ich mir das Ding denn voll vorstellen? Wie groß ist denn das?
Ah, so 15 Zentimeter breit, 8 Zentimeter hoch und 7 Zentimeter tief ungefähr.
Das war doch recht kompakt, okay.
Genau. Mhm. Ja, der Doppel-8.
Ein Doppel-8. Umdrehen, sehr schön.
Mit einem Federwerkmotor.
Das ist DVDs, die drehen sich ja auch quasi um.
Das Kassetten hat man früher auch umgedreht.
Ne, Platten hat man umgedreht, Kassetten hat man umgedreht und wie gesagt, DVDs tun das auch.
Ich mache ja noch einen zweiten, da sieht man die mal mit eingelegtem Film.
Bei der DVD ist es ja so, dann manchmal legen sie das im Film ganz geschickt auf eine Schwarzblende, dass man das nicht mitkriegt, aber manchmal kriegt man das mit, dann geht er nämlich auf die zweite Ebene der Laserstrahl und dann kann das je nach Videoplayer ein bisschen ruckeln an der Stelle. Ist ja lustig.
Tja.
Ja.
Also ich meine, hör dir das doch mal. Ich meine, gib dir das mal.
Ja, aber kriegt man denn auch noch Filme dafür?
Du wirst lachen, ja.
Nein.
Ja.
Gibt's noch Kodak oder was?
Nee, das ist irgendwie so Cinematerial, was da umgewidmet wird oder so ähnlich. Ich verstehe es auch nicht ganz. Und es gibt auch nicht mehr viel dafür. Aber ja, man kriegt noch Filme und man kriegt den auch noch entwickelt.
Mhm. Sind dann schwarz-weiß nämlich an, ne?
Nein, Farbe.
Ah, farbisch auch? Ja, geil. Ja,
also Mensch, du kannst auch Schwarz-Weiß-Film nehmen, dann musst du aber, den musst du glaube ich selber entwickeln, das musst dann so ein schwarz-weißes Umkehr Chemie verwenden oder so. Aber so gibt es schon, doch, durchaus.
Ist ja cool.
Tja.
Ja, cool. Dann haben wir noch einen Rausschmeißer für euch, wenn das jetzt noch zu kurz für euch war, hier so eine ultra kurze Happy-Shooting-Sendung, das geht ja gar nicht. Dann schaut euch doch mal oder hört euch mal ein Interview an, das lief bei Vrindt, der Holgi, da wo der Chris ja auch schon aufgetreten ist. Mhm. Der hat nämlich ein Gespräch geführt mit dem Wolfgang, das ist der von den 1000 Meilen Wind, da hatten wir drüber gesprochen, da hat er ein tolles Projekt, da war er monatelang unterwegs auf der Tres Hombres. Um mal ein bisschen was zu lernen zum Thema Segeln und Handel und hast du nicht gesehen. Und was er da so erlebt hat und warum er jetzt doch nicht mehr so der Fan von diesem Unternehmen Fährtransport ist, das könnt ihr euch da reinziehen. Das sind 2 Stunden Interview. Ich habe erst gedacht, alter Schwede, wann soll ich das hören? Und dann habe ich mir die Knöppel hier abends auf dem Sofa mal reingemacht, habe das Fernsehen komplett vergessen und habe mir die 2 Stunden einfach komplett durchgezogen. Sehr, sehr toll erzählt, ganz unfassbar tolle Geschichten dabei, finde ich. Ja, ist ein Augenöffner. Sehr, sehr, sehr toll. Kann ich euch empfehlen, hört mal rein, wir verlinken das. Und schaut mal auf seiner Kampagne nach. Ich würde mich freuen, ich habe da mich auch mal ein Buch geordert und ich würde diesen Bildband mit seinen Geschichten gerne hier im Regal haben und da gerne mal drin rumblättern.
Also, wir spielen das jetzt nicht für euch, aber ihr geht dahin.
Ihr geht dahin.
Wir verlinkt in den Shownotes und dann...
Ne, 2 Stunden hängen wir jetzt hier nicht hinten dran.
Yay! Vergrößern wir den Download.
Super.
Alles klar, dann das wünschen war's. Wir euch was. Bis dann. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und in diesem Sinne, 3, 2, 1.
Happy Shooting!
Ich lasse dir das mal leer laufen. Die hört nämlich ganz lustig auf. Achtung.
Sie wimmert.
Ja, das machen Filmkameras so. Jetzt wird's langsam... Und tot.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.